wir laufen wieder.
Na, endlich.
Und wie geht's dir?
Müde wie immer.
Müde wie immer. Schön. Wir haben einen neuen Gast in Siegisbar.
Ich freue mich sehr.
Wir haben lange drauf gewartet.
Ja, sehr lange.
Ja, ich bin der Ersatzmann. Ne? Ne? Wer wäre denn heute gekommen? Sag doch mal.
Sollen wir es sagen?
Sag mal.
Also eigentlich wäre heute der Feis.
Feis.
Dran gewesen.
Denkt auch, der wäre R. Kelly, ja?
Ich glaub, allein für diese Lache hat sich der Podcast schon gelohnt.
Ich glaube, du darfst es auch sagen. Ich habe da an der Stelle nichts dazu gesagt, deswegen, du darfst das sagen, auf jeden Fall. Aber schön, ich würde dich jetzt vorstellen...
Geiler Sänger, by the way.
Ja, definitiv. Ja. Ich würde dich vorstellen als Effe und Inhaber von Effe Music.
Okay. Ein,
also ich habe ein bisschen recherchiert und ich muss sagen, einer der krassesten Techno-Produzenten.
Ja, also ich habe halt 10 Jahre Schranz gemacht. Und jetzt mache ich Deep House und Techno, ja.
Ja, da hast du dich etabliert. Jetzt
toll. Ich verdiene mein Geld mit Auflegen auf Ibiza.
Ja.
Aber hey.
Oh Gott, das war ein richtig guter Start auf jeden Fall.
Voll, sag mal, ja. Würdest du es nicht machen?
Was denn?
Auf du musst doch nicht mal Musik machen.
Ja.
Du musst sie nur kaufen von irgendeinem, der sie macht.
Ja.
Und dafür darfst du auf Ibiza und Co. auflegen.
Würde ich sofort machen.
Würdest du sofort machen?
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube,
ich würde es machen.
Oder heftig Klinken putzen musst, um da überhaupt in diesen Dunstkreis zu kommen, auf Ibiza auflegen zu können. Aber ja, ist mir nur so gerade eingefallen.
Er macht das ja auch, also über Hochzeiten nach Ibiza, würde ich sagen.
Das wäre schön. Also ich habe leider noch keine Hochzeit auf Ibiza gehabt, aber ich würde gerne auf eine Hochzeit in Ibiza auflegen. Und da lege ich auch Schwanz auf, wenn es sein muss. Aber
den vom Effe.
Genau. Ja. Produziert von Effe. Oh je. Okay, es war auf jeden Fall ein super Start. Genau, wir haben den weltbekannten Techno-Produzenten hier im Haus.
Ja.
Wir kommen mal ganz kurz zu den Wahrheiten. Du hast ja einen gewissen Kundenstamm aufgebaut.
Kundenstamm?
Ja.
Ja, also ich glaube, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen.
Ja.
Und jetzt mal Spaß beiseite. Ich hatte ja wirklich mal 3-4 Jahre einen kurzen Ausflug in die Dance-Szene. Ja. Aber bin da parallel eigentlich auch immer noch meiner ersten Liebe Hip-Hop irgendwie treu geblieben. Wobei ich auch sagen muss, Hip-Hop, Pop.
Ja.
Gemischt immer so. Aber ja, mein Haupt, wie du sagst, was? Kundenstamm?
Ja.
Sind natürlich die Rapper, die Hip-Hopper.
Genau.
Voll. So.
Aber du machst ja, also, um das für die Leute, die jetzt zuhören und die dich nicht kennen, mal so.
Wer soll dann mich nicht kennen, bitteschön?
Gut, sorry. Aber es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der dich nicht kennt.
Bei den 3 Leuten, die zuhören.
Genau. Du machst Beats. Du machst aber auch du machst aktuell sehr viel Produktion, das heißt, du machst Recordings von Künstler für Künstler. Du hast aber auch selber gerappt schon.
Yes.
Ja. Ja.
Aber hallo,
genau. Vielleicht. Aber aktuell ist mehr so Mischung aus Beat machen für Künstler und Recordingarbeit.
Genau.
Ne?
Also ich glaube halt, dass das sogar verschiedene Aufgabenbereiche sind. Quasi ein Beat zu machen, ist ein Aufgabenbereich, der auf jeden Fall super wichtig ist. Aber jetzt einen Song aufnehmen, ausproduzieren, mischen, ist quasi nochmal ein anderer Aufgabenbereich. So. Und in dem Fall, weil ich halt von Beginn an halt beides mache, bucht man mich dann auch für beides, sozusagen.
Also ich meine, wir kennen uns, um das mal kurz auch abzureißen für die Zuhörer, was haben wir jetzt 2021? Wir kennen uns auf jeden Fall.
Wir haben uns irgendwo auf dem Basketballplatz kennengelernt, aber dann waren wir auf Ibiza auf dem Basketballplatz, als ich meine ersten Schranz-Songs veröffentlicht habe.
Genau.
Aber dann, ich weiß nicht, wir waren für ein halbes Jahr, so waren wir in einer Klasse.
Ja, tatsächlich, wir waren in der 11. Klasse.
In der 11. Klasse, ja.
Genau. Das war dein Dein glorreiches halbes Jahr?
Mein halbes Jahr und dann, ja.
Und dann warst du weg.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich kenne Effe vom Sehen, auch von der Schule.
Ja.
Wollen wir die Schule nennen?
Bitte?
Wollen wir die Schule nennen?
Liebigschule.
Auf Ibiza.
Auf Ibiza, genau. Das war, das, da, da sind sehr viele Musiker vorgekommen.
Ja, deshalb, nur deshalb war auch der Effe bei uns auf der Schule.
Nur halb ja auch.
Genau. Nee, tatsächlich haben sie ja den Ruf als beste Sportschule.
Das war damals so, ne?
Ja, das war der Grund, warum ich da hingegangen bin.
Das kann ich aber auch erklären. Das war auch damals so. Also wirklich von einer ganz langen Zeit war das so, weil wir hatten ein ausgeprägtes Sportprogramm. Also alleine von den AGs her nachmittags.
Ganz kurz, er spricht von wir.
Ja, wir. Ich bin Alumni. Wie man das so sagt.
Das ist Alumni.
Ja, Absolvent.
Ach so, okay.
Ich habe es irgendwie geschafft, obwohl meine Eltern mich nach meiner freiwilligen Zurückstufung eigentlich auf eine andere Schule geben wollten, aber ich habe es durchgezogen. Nee, aber nochmal dazu, und weil es gab zum Beispiel Leichtathletik, es gab Rugby, es gab alles Mögliche und es ist wirklich sehr ausgeprägt. Und zum Beispiel der eine Lehrer, der auch Leichtathletik gemacht hat, der Herr Bayer.
Herr Bayer, Logo.
Ja, der war mal Vierter beim Zehnkampf bei der Olympiade. Und
voll.
Das, ich weiß nicht, ob das eine Legende ist, aber ich habe es immer geglaubt.
Der hat mir mal eine gescheuert. Aber zu Recht, das war vollkommen okay.
Wow, okay.
So auf den Hinterkopf, glaube ich.
Echt?
Aber es war schon.
Ja, also. Der war eigentlich eher ein ruhiger Typ.
Ey, voll, aber irgendwas habe ich gemacht.
Weil ich war bei dem auch in der Leichtathletik AG nachmittags und da hat er immer gesagt: Rennen und die Hände müssen so sein wie beim Geldzählen. Die müssen locker sein, nicht verkrampft. Die, weißt du, so, der hat immer so gemacht: da müssen die Daumen über die anderen vier Finger, so muss das ganz locker sein. Und auf der anderen Seite hatten wir den Herrn Januszek zum Beispiel, Gott hab ihn selig, der war ehemaliger tschechischer Nationalspieler im Rugby. Also,
Gott hab ihn selig?
Ja, schon länger. Ja.
Krass, wusste ich gar nicht.
Und das war halt wirklich sehr viel Sportangebot. Da lag halt ein Schwerpunkt der Schule. Deshalb jetzt kurzer Exkurs.
Ich war in der fünften, ich bin dahin, ich habe wirklich jeden Kurs belegt, also jeden AG hieß es, ne? Mhm. Jede Sport AG, jeden Sport, den es gab, habe ich belegt, bis auf Schwimmen.
Aber du warst ja bist zur fünften auf die Liebigschule gekommen, ne?
Genau.
Ja. Ich bin ja erst zur elften dazugekommen.
Genau, deswegen waren wir auch nur ein halbes Jahr in einer Klasse. Aber ich weiß wirklich, also das war der Hauptgrund, warum ich dahin bin. So, Schule hat mich überhaupt nicht interessiert, also der Stoff und der Unterricht hat mich überhaupt nicht interessiert, aber dieses Sportding hat mich übertrieben interessiert.
Ja, ich habe, muss man auch dazu sagen, ich habe Abi gemacht mit Sportleistungskurs.
Ach ja.
Mhm. Super. Dafür musste ich Mathe mündlich machen, das hätte ich mir vorher überlegen sollen.
Ja.
Nee, aber das, die Sache, um das noch zu erweitern, damals hatte die Schule auch so wirklich den Ruf einer Elite-Schule, weil damals viele...
Voll. Lessing-Schule,
Goethe.
Gagan, Goethe, Liebig, das waren so die...
Ja, ja, weil damals kamen die ganzen Schüler auch aus dem Taunus angefahren, weil es da noch nicht so diese Schulen gab. Und das Problem, was dann später manche Lehrer, gerade die älteren Lehrer hatten, ich will jetzt nicht von den Sportlehrern reden, die wahrscheinlich nicht, aber die hatten dann immer noch diesen Anspruch an die Schüler, so von wegen hier, wir sind so, ne? Aber im Endeffekt war das so, dass halt in Anführungszeichen einfach normale Kinder aus der Umgebung auf dieser Schule waren. Und das war manchmal schon ein ziemlicher Spagat, was da abgefordert wurde und was letztendlich dann gemacht werden konnte. Also ich glaube, bevor ich freiwillig zurückgegangen bin, hätte ich ja dann 99 Abi gemacht und der Spruch war, glaube ich, beim Abi-Scherz, Liebigschule, die getarnte Elite-Schule. Das war, glaube ich, der Spruch des Abi-Scherzes.
Was für einen Ruf hat sie wohl heute, 20 Jahre später?
Europaschule.
Und? Was heißt das?
Vielleicht ist der Fokus verrutscht auf internationale Sprachen oder sonst irgendwas. Das
aber
weiß ich nicht.
Aber immer noch so in Frankfurt so eine angesehene Elite-Schule.
Das weiß ich nicht. Ich weiß
so,
aber das.
So schwierig.
Ja, ja. Aber schwer. Der Anspruch scheint immer noch einigermaßen zu sein. So. Also ich war wirklich schon ewig nicht mehr da. Und was auch noch war wegen.
Was denn mit deinen Sport. Kindern? Willst du die da hinschicken?
Zu weit weg.
Zu weit weg, okay.
Nicht im Einzugsgebiet. Nee, aber ich weiß noch zum Beispiel, wir hatten eine Skifreizeit in der 8. Klasse.
Logo, Flachau.
Flachau, genau. Da habe ich tatsächlich...
Da habe ich den Korb meines Lebens bekommen.
Und ich habe es auf den goldenen Ski geschafft im Lehrergang.
Ach ja.
Von den Anfängern bin ich Erster geworden.
Ich bin Dritter geworden. Oder Zweiter geworden, ich weiß nicht mehr. Cool, ich glaube, das interessiert keinen Schwanz.
Habe ich nie mitgemacht. Weil sowas. Aber doch, ich finde, dass sowas gibt, finde ich gut. Oder gab, finde ich gut.
Ich weiß nicht, ob es noch gibt.
Ich glaube nicht mehr.
Und der Ski ist wahrscheinlich auch im Keller irgendwie.
Ich glaube, siebte Klasse oder achte Klasse sind wir alle gemeinsam nach Flachau.
Achte.
Ja. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben auf Skiern gestanden. Erst und letzte Mal im Leben auf Skiern gestanden. Und ja, war eine Erfahrung, keine Ahnung. Aber da ging es, ich sag dir ehrlich, 8. Klasse, da ging es doch eher um Weiber und...
Nö, bei mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber was, nee, was krass...
8. war das nicht so die Zeit, wo man...
Also meine erste Freundin, mit der man dann nicht mehr geredet hat, sobald man zusammen war, war schon früher, glaube ich, 5., 6. Klasse oder so, aber... aber in Flachau, und das ist vielleicht, um wieder den Bogen zu schlagen, hatte ich einen in der Klasse dann neu. In der 8. Klasse bin ich zum Hip-Hop gekommen. Durch meinen Kollegen, der da in die Klasse gekommen ist. Da habe ich meine ersten Hip-Hop-Tapes bekommen hier. Ice Cube, Das FX und so ein Kram. Weiß ich noch, weil wir wirklich in Flachau dann auf der, wie hieß es denn? Damals Kassettenrekorder.
Ja.
die Hip-Hop gehört haben. Und deshalb weiß ich das ziemlich genau, dass es in der 8. Klasse war.
Ich habe meine erste auch tatsächlich Kassette bekommen von meinem Cousin aus Amerika. Der hat irgend so eine türkische Folklore-Kassette überspielt mit Straight Outta Compton. NWA. Geil. Das war mein erstes Hip-Hop-Ding, so was ich gehört habe.
Geil.
Siehst du, war ich aber ein bisschen später dran, weil mein erstes Tape, das weiß ich auch immer noch, das habe ich mit Edding komplett schwarz angemalt, das war Ice Cube Predator. Ich glaube, das habe ich schon jetzt ein paar Mal gesagt, aber das war das erste Tape.
Der ist doch eigentlich... Der war ja auch bei NWA.
Ja genau, deshalb meine ich ja, dass wenn du NWA zuerst gehört hast, ich schon bei Ice Cube war, wo er wahrscheinlich...
Ja, ein paar Jahre später, aber ja, im Grunde...
Ja, theoretisch könnte man es ausrechnen.
Im Grunde waren wir schon immer hart the motherfucker und dann gangster shit
Ja, ey, die Sachen, die da waren, waren echt hart. Ne? Also ich meine... Nee, Entschuldigung, ich habe Ice Cube gehört, dann Das FX, der Lynch Mob, auch Ice Cube und lauter Sachen. Also die Sachen, die auf den Tapes waren, waren am Anfang richtig hart. Okay, dann kam halt sowas, Run DMC, Down with the King und so ein Kram. Das war dann so ein bisschen, die waren wahrscheinlich schon älter, aber bis ich sie dann bekommen habe, aber die waren ja selbst von Run DMC auch ein bisschen härter so.
Ja. Ich würde gerne, wo wir dich mal hier sitzen haben, kannst du mal so ein bisschen Name-Dropping machen? Was du so gemacht hast in letzter Zeit?
Boah.
Ja, komm, du musst jetzt mal.
Also ich bin ja so ein richtiger, was Hip-Hop betrifft, eigentlich so ein richtiger Patriot. So, ich es klingt jetzt blöd, aber meines Erachtens halt mit meinen Lieblingsrappern aus Frankfurt zusammengearbeitet. Also meines Erachtens auch den größten Rappern aus Frankfurt. Tatsächlich habe ich jetzt viel mit Vega gemacht. Das neue Moses Pelham Album habe ich durfte ich machen. Wenn wir jetzt mal außerhalb schauen, mache ich viel mit Angie. Der kommt eigentlich immer aus Berlin hierher, um aufzunehmen. Ist auch eine kleine, hat sich auch eine kleine Freundschaft entwickelt. Ansonsten, ich glaube, es ist fast einfacher. Wer hat noch nicht bei mir aufgenommen aus Frankfurt?
Aus Frankfurt, aber es waren ja auch schon noch, also was ich
so. Ach, du willst mit, Name-Dropping, stimmt ja.
Ja, was ich so.
Mit wem habe ich schon gearbeitet? Sido, Jacuzza. Gab es mal einen, der Busy Montana hieß? Klar,
ja,
ne?
Ja.
Tatsächlich habe ich mal einen Remix für No Doubt gemacht.
Okay.
Also die Don't Speak.
Ja.
Genau, die, also die Band, das, für die habe ich mal einen Remix gemacht. Ansonsten habe ich, glaube ich, die größten genannt. Oder hast du noch einen im Sinn, den ich jetzt vergessen habe?
Ich müsste kurz nachdenken, was ich so...
Natürlich mein Lieblingskünstler Mr. L. Ne?
Ja,
dürfen wir nicht vergessen. Dann habe ich mal mit Steve habe ich einen Song gemacht von Rap Soul. Der war natürlich... also eigentlich ist das der größte, ne?
Der Song, den wir gemacht haben?
Nee, als Künstler.
Ja,
das ist der größte Name.
Ja,
natürlich mit dem Gast, der heute abgesagt hat, weshalb ich jetzt hier sitzen muss, irgendwie, ja, der Feist, mit dem habe ich einen Song gemacht, mit Moses Pelham, Wunder.
Stimmt.
Deswegen weiß ich auch, dass er ein richtig guter Sänger ist, weil ich ihn quasi nicht nur auf Band gehört habe, sondern auch im Studio hatte und einfach hören könnte, wie seine Range ist. So. Ansonsten, Name-Dropping, also... habe ich bestimmt vergessen, aber
Schwester Eva war da auch schon da, ne?
Schwester Eva war auch schon im Studio, ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Nimo nicht? Doch, auch, oder?
Nimo war auch schon mal da, ja. Siehst du, du kennst dich besser aus als
ich. Ich stehe immer hier
ganz unten. Kurz zur Schwester Eva, die ist realer als alle Rapper, die bisher im Studio waren. Das ist die realste.
Rapperin, musst du sagen.
Nein, 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 als alle Rapper.
Ach so.
Das ist ja der Move.
Okay, verstehe.
So, okay, ich will jetzt nicht zu krass auspacken, aber einfach, die ist real. Das ist echt.
Ja.
Coole Socke.
Ich muss dazu sagen, ich weiß es auch nur. Ich weiß es auch nur, weil ich ja, bevor ich einen Studioraum in dem Gebäude habe oder hatte, in dem du auch dein Studio hast.
Du hast mich nicht auch als Mietai vorgestellt.
Nein, das wollte ich nicht mehr. Ist alles gut. Aber ich habe ja sehr oft eine lange Zeit unten immer vorm Studio gewartet. Um Autogramme zu sammeln von den Leuten, die dann hierher kommen. Und hatte immer so verschiedene, wie früher so Fotoalben dabei, weißt du, wo dann die ganzen, wo ich Fotos von den Künstlern drin habe oder Künstlerinnen drin habe, in der Hoffnung, dass die bei dir im Studio auftauchen. Und habe halt sehr lange hier gewartet vor den Räumlichkeiten von dir.
Und da hast du auch die besagten Namen dann entdeckt, ne?
Genau, ich habe viele Autogramme gesammelt von allen, die letzten Endes bei dir im Studio waren. Und habe mich eigentlich auch nur deswegen bei dem Gebäude eingemietet.
Weil es draußen zu kalt wurde.
Genau, weil dieses Warten draußen im Auto.
Die ständigen Halsweh und Entzündung.
Ja, ich hab's ja auch mitbekommen, weil du mich manchmal gefragt hast, so, ey, ganz kurz, der letzte Künstler, der bei mir war, hat irgendwie gesagt, da unten war so ein Typ im Auto und der hat mich gefragt, ob ich kurz ein Autogramm geben kann und ein Foto machen kann mit ihm. Kennst du den? Und das war dir ja auch irgendwann unangenehm.
Hab ich den Raum und eine Couch gegeben.
Genau, okay, komm, Steve, dann miete doch bitte diesen einen kleinen Raum hier bei mir im Gebäude. Und dann musst du nicht immer im Kalten warten und kannst sie auch mal alle kennenlernen. Aber das hat mich inspiriert und das hat mich beflügelt, auch viele von diesen Künstlern mal persönlich zu treffen. Und einige dieser
Künstler... Wie gerade eben, oder oben?
Ja, genau, wie gerade eben oben. Also mal ganz kurz, wir müssen, weil wir immer von oben unten sprechen und von links natürlich rechts sprechen, nein, wir müssen das mal kurz klären, was viele nicht wissen, dass Sigis Bar sich eigentlich auch im Gebäude befindet. Wir dürfen die Adresse nicht verraten, aber wir befinden uns alle in einem Gebäude und Sigis Bar wurde quasi im Erdgeschoss geöffnet und deswegen ist es so, dass wir da irgendwie alle in einem Haus sind.
Genau, ein paar Stockwerke drüber ist mein Studio.
Genau.
Und gerade haben wir oben noch mit V und Mo gesoffen.
Genau.
Also vorgeglüht, wie gesagt.
Vorgeglüht, um dann in Sigis Bar zu kommen.
Genau, und dann ein paar Cowboy-Schorle irgendwie.
Ja.
Mir reinzutischen.
Nee, das hat mich auch, also das finde ich auch schön, dass das irgendwie immer. Man geht ein und aus, man trifft einfach berühmte Menschen. Das hat mir auch geholfen. dass ich mich nicht immer fühle als jemand, der da unten lauert, um irgendwie endlich mal berühmte Menschen kennenzulernen.
Also, du bist willkommen.
Ja.
Aber da habe ich mal eine Frage, weil du hast ja dein Studio zwar jetzt schon lange Zeit hier, aber. Du hast ja schon viele Studios gehabt, ne? Weil ich war ja auch schon in ein paar anderen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also ich tatsächlich, wenn wir jetzt wieder kurz zurück zur Schule gehen,
ja,
mit 18 wurde ich freundlich gebeten, die Schule zu verlassen. So. Und seitdem mache ich quasi dieses Musikding. So, und
aber auch komplett selbstständig seitdem, ne? Also
voll.
Du hast absolut das auf eine Karte gesetzt sozusagen.
Ja, natürlich halt ohne groß darüber nachzudenken, ja, sondern einfach, also es war einfach, also wirklich vielleicht ausgelutscht, aber es war wirklich pure Leidenschaft. Es hat mir einfach Bock gemacht und ich habe es gemacht. So, also ich habe da gar nicht, also sagen wir so, damals konnte man auch nicht absehen, dass das irgendwie, dass man damit irgendwie groß Geld verdienen kann, dass das Studio-Business irgendwie so gut laufen. Das war einfach pure Leidenschaft, so, und ich habe gar nicht über die Zukunft nachgedacht. Also vielleicht warst du so ein Stück weit blöd, naiv, aber mit 18 gab's ja irgendwie den ersten Plattenvertrag, gab's irgendwie 10.000 Mark, glaube ich, und damit habe ich mir halt Equipment geholt und dann war der nächste Step ausziehen. Also die Nachbarn haben sich beschwert wegen ja. der Lautstärke. Ich glaube, den Brief habe ich immer noch daheim. Und ja, dann war der erste Move halt ein eigenes Studio. Das war damals beim Tobi im Keller in Rödelheim.
Also nicht so. Bei unserem Tobi, bei einem anderen Tobi. Aber
ja, nicht.
Ja,
natürlich.
Ja. Aber
ich weiß deinen Nachnamen gerade nicht. Das ist mir gerade unangenehm.
Mir fällt es auch gerade nicht ein. Aber ich muss dazu sagen, du, der Grund, warum du ein eigenes Studio gesucht hast oder gemacht hast, war ja nicht nur, oder damals war ja nicht unbedingt der Plan,
für andere zu produzieren.
Genau, Musik nicht. Für andere Künstler zu machen
da
oder
einfach
oder
um auch Mucke zu machen.
Nee, genau, da ging's einfach nur darum, selber Musik machen, ne?
Richtig, da ging es genau. einfach nur darum, eigene Mucke zu machen, genau.
Genau. Und einen Ort zu haben, wo man das
machen kann
ohne
genau und auch
von den Nachbarn.
Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie alt wir waren, so 18, 19, halt auch so komplett idealistisch. So irgendwie, also ein Denken, mit Musik Geld zu machen, oder mit Rap-Musik Geld zu machen, war halt auch einfach blöd. Oder war einfach verpönt.
Ja.
Das war einfach nicht real.
Ja.
Was natürlich totaler Quatsch ist.
Ja.
So, aber so war das halt damals. Und heute habe ich das Gefühl, die neue Generation ist genau das Gegenteil. So, die wollen so schnell wie möglich den kommerziellen Hit und Geld machen damit. So, und es ist okay. Aber damals war es einfach aus irgendeinem Grund total wichtig, real zu sein. Und zumindest war das so damals. Was?
Bist du Warum lacht der Tobi?
Bist du Sellout oder nicht?
Genau, ja, bist du Sellout. Genau. So, also ich weiß, so wurde das gehandhabt. So.
Ich war ja auch bei dir das ein oder andere Mal
ja, Logo.
Im Kinderzimmer.
Also du redest doch von meinem ersten Studio im Kinderzimmer.
Wollte ich gerade sagen, genau, das war ja eigentlich das erste.
Absolut.
In Anführungsstrichen Studio.
Ja.
Also nee, ganz kurz, equipmenttechnisch war das schon auf einem Level, wo man sagen kann, wenn man das, was da drin war, in einen Raum gepackt hätte.
Ja.
Ja, komm, war schon ein
Studio. Das Ding ist, heute brauchst du ja, das Ding ist, heute brauchst du einen Rechner.
Ja.
Und hast schon ein halbes Studio.
Ja.
So, damals war das so, um aufzunehmen, wir hatten ganz mal eine Bandmaschine. Eine 8-Spur-Bandmaschine, um irgendwie Raps aufnehmen zu können.
Ja.
So, das ist ja schon mal ein ganz anderer Invest, den du machen musstest. So. Und wenn du dann noch einen Sampler haben wolltest, so hast du nochmal 2000 Mark hingelegt. So. Und also, es war einfach so, ich weiß noch, wie ich einmal den ganzen Sommer, 6 Wochen am Stück gearbeitet habe, um mir irgendwie ein scheiß Mischpult kaufen zu können. So, und das ist heute tatsächlich anders.
Ja, aber das zeigt ja auch deine Leidenschaft damals.
Voll. Also ich kann es ja auch gar nicht anders beschreiben, weil wenn ich es rational erklären müsste, warum ich diesen Weg gegangen bin, also ich hätte nicht viele Pros gefunden, warum ich diesen Weg hätte gehen sollen, wenn man das rational betrachtet. Das war pure Leidenschaft und wie ich auch vorhin auch sagte, so ein Stück weit auch naiv, dumm oder nicht vorausdenkend. So, es war einfach getrieben von der Leidenschaft.
So. Genau, das will ich machen.
Tunnelblick des Grauens.
Ja, das will ich machen, das muss klappen. So. Oder was ist das?
Noch nicht mal, also so weit ging es noch nicht mal. Einfach nur, das will ich machen, genau. Ich mach.
Ja.
So, und dann durch alle Höhen und Tiefen, auch durch alle Höhen, Tiefen gegangen, zwangsläufig. Irgendwann wachst du ja schon auf, so, okay, krass, um mich rum, meine Freunde, was weiß ich, teilweise heiraten, haben gute Jobs, entwickeln sich weiter, so, und ich hoffe immer noch auf mein Lotto. Gewinnen, so mehr oder weniger, weil.
Oder den musikalischen Durchbruch.
Ja, aber das habe ich damit gemeint, mit Lotto gewinnen.
Ach so,
also okay. Der musikalische Durchbruch war dann gefühlt halt auch wie Lotto gewinnen. So.
Ja. Welcher wäre das gewesen? Also, was war das wirklich dein Durchbruch? Was beschreibst du als deinen Durchbruch? Also, es hat ja wahrscheinlich auch lange gedauert, bis du sagst, okay, jetzt ist es an dem Punkt, wo ich sage, ich kann davon leben und so. Und was würdest du als deinen Durchbruch?
Das ist ja das Interessante. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Der Alchemist.
Ja.
So, wo einfach am Ende rauskommt, so, der Weg ist das Ziel. Also ich glaube, jetzt ganz anders als bei euch, Steve, wo ihr hattet einen Durchbruch mit Rap Soul.
Ja.
So, habe ich gefühlt, ich hatte nie diesen Durchbruch. Es ging quasi eher so, immer ein Stück mehr, Stück mehr, Stück mehr. Sachen haben sich geändert. Kurz mal Dance produziert, Leute aufgenommen. Auf einmal war ich Micha, heute kommen Leute zu mir und wollen einfach ihre Songs gemischt haben. dann irgendwann steht mein Jugendidol Moses irgendwie vor mir und fragt mich, ob wir nicht ein paar Songs machen wollen. Also es ging so immer so ein kleines Stück weiter so. Aber ich würde nie sagen, ich hatte den Deal, das war mein Durchbruch, ich hatte irgendwie diesen Erfolg oder so. Das gab es bei mir nicht. So, und ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte es mir gewünscht. Dass mal irgendwie ein Deal, 250.000 Euro und jetzt kann ich das Album meines Lebens machen. Also das war tatsächlich nie.
Das, so. Das wäre auch meine nächste Frage, weil so, du hast angefangen, um dein, praktisch deine Musik zu machen. Du hast immer wieder Lieder gemacht oder Features gemacht oder ich kann mich auch noch erinnern, da haben wir mit Levent auch, glaube ich, drüber geredet. Ihr habt eure Auftritte gehabt im Frankfurter Kreis und ich sag mal so, ich war, deshalb kann ich sagen, von Anfang an auch, nicht vielleicht von Anfang an, aber ziemlich früh auch dabei mit New Style und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist, nein, aber dieses, letztendlich ist dein Durchbruch als Musiker im Sinne von Rapper eigentlich hat der so gar nicht stattgefunden.
Als oder? Künstler, Rapper,
meine ich,
also hat er natürlich so auf keinen Fall, also wenn wir von so einem großen Wort wie Durchbruch sprechen, auf keinen Fall.
Du weißt,
Fall,
was ich meine.
Ja, ja, voll, aber so, nee, aber ich unterschreibe
Künstler, das. Beatproduzent und Produzent an sich und so weiter, so, ja, so da schon, ne, finde ich. Also, ja gut, ja. Also in dem Level, auf dem du jetzt bist und was du alles rausbringst und wo der Name drunter steht, finde ich schon, auch wenn es jetzt nicht den einen großen Knall gegeben hat, aber als Künstler, so wie du eigentlich angefangen hast, nämlich als Rapper an sich, das hat ja nicht stattgefunden.
Nee, tatsächlich. Also wir hatten vielleicht zur FFMCs Zeit hatten wir viele Auftritte. Auch mal außerhalb. So, aber keine Ahnung. Also ich finde zum Beispiel jetzt bei Rapsoul, bei euch hat es geknallt. Bam. So.
Ja.
Von null auf, ich laufe auf Viva.
Ja.
So.
Ja.
Also das habe ich persönlich so nicht erlebt. Was ich aber schon erlebt habe, ist dann irgendwann, dass meine Produktionen auf Viva liefen.
Und ich kann mich sogar an ein Video erinnern, das auf Viva lief.
So, also ja, also das ein oder andere Song, den ich produziert habe, lief dann auch auf Viva oder so. Nee. Aber wenn wir jetzt
Song, der da lief, wo du auch gerappt hast, auch, oder darf ich das nicht sagen?
Was, wo ich gerappt habe auf Viva?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Lief Sommer nicht auf Viva?
Nee, oder?
Nee.
Aber da gibt es aber ein Video.
Boah, ich das Video gesehen. Gibt's, aber ich glaube, das Video, das...
Wir sind nicht mal auf Viva.
Nee. Soll ich das kurz mal euren Hörern erzählen? Oder willst du das erzählen, Steve? Mit Sommer.
Hat der Levin das nicht auch schon mal angedeutet? Aber hau ruhig gerne raus, weil das war so, das war für mich jetzt gesehen, was völliger Quatsch ist als Außenseite, aber zu sagen, dass das für mich damals zumindest so aussah, als wäre es ein Anführungszeichen kommerzieller Erfolg oder Durchbruch gewesen, weil es zumindest auf jeden Fall hatte ich eine Maxi-CD in der Hand davon.
Ja, das stimmt, die gab's.
Das war damals
auch
schon.
Ich habe Lust darüber zu erzählen, weil ich auch Lust habe, ein bisschen über das damalige Musikbusiness zu erzählen. Ja,
dann hau raus.
Ja. Das war auch bestimmt 5 Jahre vor Rapsoul, ne? Oder
safe.
Also oder 6, 7 Jahre, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also ich würde sagen länger, ja.
Ich weiß, ich sage es einfach mal, wir beide haben damals schon Musik gemacht und für mich warst du schon um Längen voraus, ne? Also einfach weil
ich hab's wahrscheinlich länger gemacht.
Ja, 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 genau. Du warst länger dabei und mich hat es auch immer inspiriert und ich wollte irgendwie auch immer am Ende ja auch Beats machen, die dann klingen wie deine. Oder klar hatten wir irgendwie auch andere Vorbilder, ne? Aber so. Und ich weiß, es gab einen Moment, den ich noch sehr gut im Kopf habe. Da hast du mich angerufen, sogar auf meiner Heimnummer noch. Zu Hause.
Ja, war das halt
damals. Ja, so war das halt damals, genau.
Hallo, hier ist der F, ist der genau. Steve da?
Kann ich mit dem Steve sprechen?
Genau, ja, der ist da, warte mal kurz. Und dann, genau, und dann hast du mir am Telefon den Beat vorgespielt für diesen besagten Song Sommer.
Mhm.
Und ich habe den am Telefon halt nur gehört, und das klingt halt eigentlich scheiße. Also
Über Telefon,
genau. Aber ich, also mein musikalisches Verständnis damals hat mir schon gesagt, okay, der ist geil. Und ich weiß, dass ihr dann darauf mit der damaligen Gruppe Nu Style, das war so eine Single dann. Es wurde eine Single von euch.
Ne? Genau, also ja, kurz das mal Mike berührt. Also die Version, die du gehört hast, die fand ich auch noch geil.
Ja.
Das war nämlich, also hast du irgendeine Ahnung, was für ein Jahr das gewesen sein könnte? 95, 94, so um den Dreh rum, ne?
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
So, da waren wir ja mies auf dem West Coast Film.
Genau.
Und der Beat, das war halt auch ein West Coast Beat. So. Oder West Coast Musik angelehnt. So. Und damit haben wir dann quasi unseren Deal bekommen. Damals bei EMI.
Mit diesem Song, ne?
Mit der Single. Mit diesem Song, der hieß tatsächlich Sommer.
Ja.
Die EMI hat einen Produzenten gebucht, der eigentlich nur fucking Rockmusik gemacht hat. So. Und dann sind wir nach Berlin und haben dort irgendwie 2 Wochen lang einen Song aufgenommen. Und ich werde auch nie vergessen, der Produzent wollte uns nicht Doppels machen lassen. Einfach so, nee, wir brauchen keine Doppels. Und, aber also wir haben auch...
Zuhörer ganz kurz, Doppels bedeutet, wenn du machst eine normale Rap-Spur und über diese Rap-Spur betonst du nochmal...
Also eigentlich, was heute Standard ist, was heute jeder macht,
genau.
Und was auch damals jeder gemacht hat, aber ja, dadurch, dass es halt ein Rockproduzent war,
ja,
kannte der das nicht und überhaupt, ne?
Ja.
Aber wir haben im Studio gepennt. Das heißt, irgendwann, ich war 17. Irgendwann habe ich halt nachts das ganze Equipment hochgefahren, habe Pro Tools hochgefahren. Ich habe in dem Programm gar nicht gearbeitet, ich kannte das gar nicht. Und dann haben wir einfach die Doppels aufgenommen. Dann sind die am nächsten Tag gekommen, haben das gehört, haben gemeint, ja okay, ist ja doch ganz gut. Und so haben wir uns irgendwie quasi unsere Doppels erstritten. So.
Sehr gut.
Aber und dann kam der springende Punkt, weil es halt ein fucking Rockproduzent war, hat er halt noch Drums drüber spielen lassen. Und wenn ich sage Drums, Live-Drums.
Ja.
So, und dann wurde halt aus dem meiner Meinung nach ganz nicen West Coast Beat so ein poppiges irgendwas. So. Und ja, das wurde dann letztendlich die Single, die dann bei EMI rauskam. Und die Politik war ganz einfach. Also weil du gerade meintest, ey, das war ein kleiner Erfolg oder irgendwas.
Gefühlt damals, weil ne, es war aus unserer Ecke, gab eine Single, die man anfassen konnte. Ne,
aber so, die Wahrheit war ganz, also das war ganz anders. So, okay. Es war, wir reden von 95, 96, der Musikindustrie, die hatte eh viel zu viel Geld, die hat scheiß dekadent gelebt, so. Die haben einfach für 50.000 Mark ein Video gedreht.
Da war ich dabei.
Da warst du dabei.
Ja, ja.
Also es ging 50.000 Mark.
Ja.
Und eine Woche, die gleiche Firma hatte eine Woche vorher von Fettes Brot Jein gedreht.
Mhm.
Also die Firma wurde engagiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. BSE oder so. Ist auch egal. So. Und die ganze Promo-Maßnahme von EMI Music war, wir schicken das Ding auf Viva. Wenn Viva das spielt, Jackpot, wenn nicht, ist vorbei. Und genau das ist passiert. Die haben es hingeschickt, Viva hat es abgelehnt. Unser New Style, quasi damals Levent und ich, so, das Thema war einfach in dem Moment vorbei. Das heißt, die Produzenten wurden extra bezahlt. Ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber ich glaube, wir haben 10.000 Mark oder 20.000 Mark bekommen. Die Produzenten haben bestimmt 40.000 Mark bekommen.
Mhm.
Das Video 50.000 Mark. Haben also einfach 90.000 verbraten für eine Single. Und die ganze Promomaßnahme war hier, Viva spielt's oder spielt's nicht. Und dementsprechend, also so war das damals. Also so dekadent hat die Musikindustrie halt getickt, gelebt und er hat nicht geklappt, nächstes.
So. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube,
das hat geholfen tatsächlich, weil ein bisschen geholfen bei der Entscheidung, mache ich weiter Musik oder also immerhin hatte ich halt, ich glaube, ich habe 10.000 Mark bekommen, habe mir damit Equipment gekauft und das war dann natürlich,
macht auch Sinn.
Genau, war da auf jeden Fall so ein kleiner Ansporn, so ey, zu sagen, ey, das ist mein Ding, ich mache Musik und aber ja, wir haben auch dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr haben wir auch verloren da, muss man auch sagen, bis die uns rausgelassen haben aus dem Vertrag. Levent wäre auch früher oder später hingefahren, weil er uns draußen prügelt aus dem Vertrag.
Aber ich ja.
Das war auch letztendlich ja dann nicht mehr eure Musik. Ne?
Ja, genau.
Das macht ja dann auch keinen Sinn in dem Sinne.
Ja. Der Videodreh war noch so ein bisschen cool. Ich weiß noch,
die ganz kurz, ich habe das im Kopf, deshalb ich will fragen, ob das stimmt oder nicht. Hat an der Nidderwiese gedreht?
Ja.
Auch. Yes.
Nidderwiese, wir haben damals im Dornbusch,
Video.
Ja, im Dornbusch gab es eine Ami-Siedlung, wo Basketballkörbe waren. Und es war ja auch ganz wichtig, dass man damals bei einem Video, das oder bei einem Song, der Sommer heißt,
Basketball
halt, spielen. Basketball spielen.
Hat ja auch gepasst. Wir waren ja auch Basketball.
Hat super gepasst, ja.
Das war alles gut. Ach genau, ich weiß noch, wie sie das Videokonzept verkauft haben. Und zwar, dass sie eine Kamera in den Basketball,
ja,
einbauen.
Ja.
Und irgendwie so wurde die Plattenfirma überzeugt,
ja,
die als.
Und wir haben uns, wir haben uns diesen Basketball in Anführungsstrichen mit der Kamera drin auch hin und her gepasst.
Genau, es sah so scheiße aus.
Ist ja richtig scheiße aus. Also der Rest, ich fand das Video, für mich, ich war ja da nur so als Partygast und als Freund dabei. Und für mich gab es da auch Szenen im Video, wo ich dachte so, geil, man ist endlich mal in einem Musikvideo drin, sieht richtig geil aus. Aber diese Szenen mit diesem Basketball,
die waren so lächerlich
ganz aus. Schlimm. Und ich muss dazu auch sagen, ich glaube, weil du gerade diese Zahlen erwähnt hast, was so ein Video gekostet
hat. Darf ich ganz kurz sagen?
Ja.
Diese 50.000 Mark waren auch Low Budget damals.
Ja, ja.
Also ich glaube, das Jein-Video oder so hat irgendwie 150 oder 100.000 Mark gekostet. Also die hatten einfach viel zu viel Geld.
Ja,
die Musikindustrie hatte viel zu viel Geld.
War das auch nicht die Zeit, weil ich habe es gesehen, wo bei Sing My Song, wo der Michael Kelly erzählt, Kelly Family Video 1 Million Euro und sowas. War das auch dieselbe Zeit oder war das auch noch andere Zeit? Oh,
1 Million weiß ich jetzt gar nicht, aber allgemein, der Musikindustrie ging so gut. Ja. So, und dann, ja, keine Ahnung, dann kam die MP3.
Aber ich wollte gerade zu den Preisen noch was sagen.
Mhm.
Vielleicht ich glaube, ich habe die Single auch noch irgendwo liegen. Ich werde sie abfotografieren, um das Cover einfach mal zu posten, wenn.
Mach das, aber da würde ich auch gerne was sagen.
Ja, kein Problem, warte ganz
kurz. Es sind wirklich alte Kriegsgeschichten, die wir hier auspacken.
Ja, ja, alles gut. Ja, nein, ich will nur gerne dieses Foto von der Single posten, wenn wir die Folge hier rausbringen und jetzt bei Sigis Bar in die Story packen. Einfach, dass die Leute das mal sehen, weil du gerade über Preise gesprochen hast. Sorry, aber der Preis, also der Geldpreis, für das Cover Artwork, der kann nicht so hoch gewesen sein.
Ist auch so das Ding, ne?
Ey,
wenn du keine Kontrolle, also wenn du 17 bist und keine Kontrolle über gar nichts.
Ja.
Über gar nichts hast, außer die Musik so und nicht mal die Musik hast so. Ich weiß noch, damals war Fugees The Score kam da mit Ready or Not, das Album so kam da raus.
Ja.
Und da waren die drei Gesichter von den Mitgliedern so aus dem Schatten, also das schwarzes Cover und aus dem Schatten heraus waren die Gesichter.
Genau, und dann war das Fugees-Logo.
Genau. Und das hatten wir denen dann als Dings geschickt, als Vorlage.
Ja.
Und ey, die haben halt dieses dreckige Cover dahin gekackt.
Das hat halt nicht so gut geklappt.
Oh, das sah so schlimm aus.
Die Vorlage war gut, aber die Umsetzung.
Aber ja, man könnte meinen, das Budget von dem war -4 Euro.
Ja.
Genau. Schlimm, ja, aber so war das. Also,
ich weiß.
Zeit drängt, dies, das, keine Zeit, zack, war's draußen.
Ja.
Und was ich so interessant fand, ist rückblickend, ist wirklich dieses so, ja, was habt ihr euch gedacht, um diese Band zu platzieren? So, ja gut, wenn Viva es nimmt, seid ihr am Start, wenn nicht.
Ja, da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, weil jetzt nur um das vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären, weil ich weiß noch bei euch, als Rapsoul-Videos rauskam, da gab es verschiedene Staffelungen von Rotation, also wie oft das Video auf Viva läuft.
Ja.
Dann kam immer dieses Neu bei Viva oder sowas, was das war, weil da haben wir in der WG gehockt und geguckt, oh geil, da ist das neue Video.
Ja.
Und dann wurde nämlich dann auch in der Redaktion oder wo entschieden, in welche Rotation-Stufe.
Ja.
Kriegen wir dann
Knoten in die Zunge.
Ja, dann kommt das halt in jeder Folge, in jeder Show immer dran und so weiter und so fort. Und da war das nämlich auch immer, in welche ihr da reinkommt. Deshalb. Aber kann es sein, dass es wenigstens einmal so neu bei Viva oder so lief? Ich weiß nämlich nicht, wo ich euer Video gesehen habe.
Es war wirklich. Das war abhängig davon, ob Viva
das überhaupt
ganz spielt oder nicht.
Okay. Und es wurde nicht genommen, ne?
Es wurde nicht genommen. Danach haben wir irgendwie ein Dreivierteljahr neue Singles gemacht. Und dann haben wir uns aus dem Vertrag mehr oder weniger rausgeboxt. Wollten wir raus, weil.
Mit Hilfe einer Großfamilie.
So ungefähr. Wir wollten uns dann auch zu einem Produzenten von. Boah. Gab es eine Gruppe, die Down Low hieß?
Ja,
oder?
Klar. Ja, klar, natürlich.
Genau, zu dem Produzenten
Murder.
Wollten wir. Ey, Down Low?
Ja, Down Low natürlich.
Oder Silo? Nee, ist Down Low.
Down Low.
zu dem Produzenten wollten die uns schicken und was weiß ich so.
Aber wir haben damals, ich weiß noch, wir haben damals mal im Auto gesessen, also wir beide, mhm. oder also vielleicht noch mit anderen Leuten. Und ich glaube, wir haben damals bei Downlow gedacht, dass es halt wirklich auch Rapper aus Amerika sind.
Das weiß ich nicht mehr.
Doch, die Produktion war schon gar nicht so schlecht.
Aber ich wollte nicht. Es ist so lange her, deswegen kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Aber, ich kann mir das
aber die wollten uns da hinschicken. Und irgendwie. Ja, aber ich wollte es nicht. Deswegen, auch, ehrlich, ich war die nicht. Das war doch wack.
Naja, du musst mal so sehen. Weil ich kann ja nämlich dazu auch was sagen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum du Nein gesagt hast, weil es eben. Das war diese Ami-Schiene, die gefahren haben mit Deutschen oder Deutsch-Amis, die dann hier produziert haben, aber es ist nicht deine Musik und ich meine, in dir steckt ja auch immer selber schon ein Produzent, du hast deine Beats gemacht und wenn du dann zu einem gehst, dann ist es nicht dein Ding. Das heißt, du bist in irgendeine Schublade gesteckt, wo du vielleicht gar nicht rein willst. Aber jetzt nochmal zu diesem Downlow. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das damals auch in gewisser Weise gefeiert.
War das? Ich überlege gerade, ob das Downlow war oder
irgendein
anderer Ami-Act aus Deutschland.
AK Swift, Nana und so weiter und so fort.
Irgendwie so diese Richtung.
Das war so eine Schiene, die kam damals auf, weil ich weiß, ich habe damals noch beim Kinder- oder Jugendzimmer gesessen und habe versucht, damals war auch neu, Planet Radio war neu, ich weiß gar nicht, wann das war, und habe versucht, weil ich ja Hip-Hop-Hörer, versucht, eine Kassette aufzunehmen mit Hip-Hop-Musik, die ich mir dann in meinen Walkman stecken konnte. Da habe ich 2 Wochen gesessen, bis die Kassette voll war, weil damals halt dann Dancefloor und DJ Bobo und was weiß ich nicht alles lief. Habe ich auch damals gehört, sage ich auch ganz offen. Es war halt damals so die Musik, so die Eurodance und so weiter. Und dann haben die aber auch so ein bisschen mit das Radio übernommen und dann hier Downlow, Murder, AK Swift, C-Block, keine Ahnung, wie die alle hießen. Und es war so ein bisschen cool damals, weil es war so schon, okay, es hörte sich ein bisschen Ami-mäßig an, es war aber doch aus Deutschland und es war Hip-Hop und man hat so ein bisschen, von meiner Sicht aus, so ein bisschen genommen, was ging. Ne? Ja. Und ich sag ganz ehrlich, damals war vom Deutschen her, war dann Rödelheim-Hartran-Projekt, die hatte ich auf Kassette, dann kam irgendwann Azad noch dazu und so weiter. Also von meiner Seite aus, Fantastischen Vier mal außen vor, weil das nicht, wenn du aus Frankfurt kommst und Rödelheim-Hartran-Projekt hast, dann hast du damals zumindest nicht unbedingt Fantastischen Vier gehört. So. Aber das waren so, und die liefen aber nicht im Radio. Ne? Du hast die CD gekauft, hast die CD auf Tape überspielt und hast das dann in deinem Walkman gehört.
Sag mal, Steve, erinnerst du dich noch, dass wir ein Konzert von Rödelheim-Hartran-Projekt, ich glaube, es lief auf Hessen 3, auf Kassette überspielt haben und wenn wir zum Basketball gefahren sind, haben wir das gehört.
So, und jetzt sind wir an dem Punkt. Ich habe nämlich gesagt, und da, als der Moses hier war, ich habe auf Hessen 3 ein Konzert von Rödelheim-Hartran-Projekt gesehen. Ehrlich? Und er hat gesagt, nee, weil zumindest hat er gesagt, das war nicht das erste. Aber ich habe gesagt, es gab eins auf Hessen 3, das habe ich mir nämlich reingezogen und ich glaube, ich habe es nämlich auch aufgenommen. Ich habe es natürlich nicht mehr, aber er hat gesagt, nee, das war das nicht und da kann er sich nicht dran erinnern. Aber danke, dass du das sagst, weil ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern und ich weiß nicht, wo das war. Ob das sogar in der Butch Cup war oder ob das beim HR war oder sonst irgendwas.
Und auf jeden Fall gab es da die beste Version von dem Song Für immer und ewig.
Ha! Ich wollte es gerade sagen. Hey, es tut mir leid, aber es ist wirklich so.
Ja.
Genau das ist es, weil die ging, glaube ich, 13 Minuten. Nein, Spaß beiseite. Aber
nee, es war einfach die beste Version. Ja. Und die Version, die dann tatsächlich dann irgendwann rauskam, war für mich, der immer nur diese eine Live-Version kannte, die war dann nicht mehr so stark.
Aber ich bin voll auf deiner Seite, weil genau das ist es nämlich. Weil das
da war aber eine Magie. Ich glaube, irgendwas an der Musik, es war irgendwas Tupac-mäßiges,
aber die
Chords und so.
Das war geil. Aber trotzdem zusätzlich auch noch, das Publikum hat mitgesungen.
Genau.
Das ist auch so ein Ding, was halt diese Stadionatmosphäre in Anführungszeichen, aber und das ist genau der Punkt, weil für mich auch das damals war, bei diesem Konzert, was mir hängen geblieben ist, aber auch immer Rödelheim-Hartran für immer und ewig. Und ich meine sogar, das war das letzte Lied gewesen. Voll. Und damit blendet diese Aufzeichnung irgendwie aus.
Genau.
Und das ist genau das Ding. Und ich würde gerne mal mit dir zusammen zu Moses gehen und nochmal drüber sprechen. Spaß bei sich.
Jetzt haben wir festgenagelt an der Stelle.
Nee, aber genau, das ist das, was ich meinte, als wir gesagt, vielleicht war es
3-1.
Ja, aber das war nicht das Konzert, was er meinte, aber das ist das, was ich meinte. Genau das war's.
Aber guck mal. Also ich glaube, mit dir zusammen habe ich das, Steve, oder? Mit dir habe ich damals diese Kassette, mit Metzi damals und so weiter. Ja. Haben wir das Ding hoch und runter gehört, diesen Live-Auftritt auf Kassette kopiert und dann hoch und runter gehört. So.
Genau. In ganz schlechter Qualität eigentlich.
Voll. Ja. So, aber es war geil.
Ja.
Und
ja gut, wenn wir es auf dem Walkman gehört hast,
15 Jahre später machst du mit dem Mann Musik. So. Also
sehr geil.
Hardcore-Flash für mich.
Ja, voll.
So. Ja.
Jetzt aber
dementsprechend ist das halt auch eine große Sache für mich.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was über diese Geldverdienenschiene rausgeht. Ne? Weil es nochmal zurück, als der Moses hier war, war für mich auch so dieser, auf der einen Seite dieser Fan-Moment, und ich habe ihn auch gefragt, ne, hier, weißt du eigentlich, wie viele Menschen du beeinflusst hast und wie du die Jugend und so weiter begleitet hast, und das ist genau das Ding, ne? Weil ich glaube, wenn du dann so einen Punkt hast, wo du sagst, ich habe das immer gehört und das hat mich begleitet beim, ich sag mal, Großwerden, erwachsen werden und selbst darüber hinaus, ne, mit seinem geteiltes Leid und so weiter, das sind so Lieder, die auch immer einen begleitet haben, dann zu sagen, okay, der steht jetzt bei mir in der Gesangskabine, ist halt, das kann man auch nicht bezahlen. Klar muss man leben und Kohle haben, aber das Ding ist halt sowas.
Voll.
Ja.
Hat ja angefangen mit jetzt, wir haben jetzt 3 Songs für Emuna gemacht und tatsächlich das neue Album, was wann auch immer dieser Podcast rauskommt, noch erscheinen wird, ist dann tatsächlich komplett hier im Haus entstanden.
Ja.
Was wirklich eine große Sache für mich ist.
Also für mich
also
auch.
Also Recording, technisch auf jeden Fall auch viele Beats, ne? Oder?
Ne, alle Beats.
Alle Beats sogar?
Ja, ja, klar, alle Beats, recording-technisch. Also wir haben einfach gemeinsam ein Album gemacht.
Ja, geil.
Was einfach.
Kann ich jetzt noch mal
vor Jahren Fan einfach sprechen? Und also was? Wie? Was? Also, ja. Wie du, weil du gerade Fan sagst, ich. So.
Ja.
Ich war Fan.
Ja, aber.
Also, und jetzt machen wir gemeinsam ein Album.
Aber schöne Sache. Genau das Ding ist, das möchte ich jetzt auch nochmal als Fan sprechen. Das hört sich auch wieder so an, aber.
Du bist schon ein kleiner Fanboy, ist okay.
Ja, können wir gerne nochmal gesondert drüber sprechen, aber die Sache ist halt die, und das ist genau das.
Da können wir gerne gesondert darüber sprechen.
Ja, weil ich es dir ganz genau erklären kann.
Kriege ich noch einen Scheidebecher oder
Cowboy-Schorle?
Das wäre echt toll.
Sollen wir kurz einen Break machen?
Nee,
lass noch mal aussprechen.
Entschuldigung, ich muss einmal aussprechen.
Lass noch einmal aussprechen hier.
Nee, der Punkt ist aber der, weil. Und das ist jetzt wieder ein bisschen komisch, aber weil es mich freut, als Beobachter meiner Frankfurter Szene, wie ich das immer sage, weil ich auch, wie du sagst, Patriot hast du gesagt, ich auch immer sehr, sehr für den Frankfurter Hip-Hop eingestanden habe, egal wo ich war, und das auch immer gehört habe. Ich sag dir ganz ehrlich, mich freut es auch, dass diese Wege sich so gefunden haben. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich habe damit gar nichts zu tun, aber mich freut es einfach, dass der Mo bei dir aufnimmt oder dass ihr was zusammen macht oder dass auch ein Vega dabei ist oder sonst irgendwas. Und als wir in der Batsch Cup waren, als dann Mo und Vega auf der Bühne waren und ein Costa und keine Ahnung was, das sind Momente in mir, der kleine Junge von damals, sag ich mal so, die feiern das Ding so sehr und ich freue mich so, dass das wirklich, weil das sind so Sachen sind, die ich immer gefeiert habe, die einmal nicht unbedingt zusammengehört haben, dieselbe Stadt, selbe Musikrichtung und so weiter, und dass das so zusammengeht, ganz ehrlich, das ist für mich so ein Ding. Ich feiere das und ich freue mich wirklich dafür, dass es so ein Kapitel dann auch im, ich sag mal, Frankfurter Hip-Hop gibt.
Das kann ich aber fühlen. Gerade mit diesem Move, ey, Frankfurter Hip-Hop hat mich von der Kindheit an begleitet,
ja.
Um dann zu sehen, ach krass, da haben sich dann Wege getroffen. Das sind ja immer irgendwie verschiedene Wege, und da hat sich dann was getroffen. Boah, guck mal, da ist was Tolles entstanden. Also ich kann das schon, also vor allen Dingen, wer ist denn noch am Start von damals? Das ist auch so ein Ding.
Einmal das.
So, wer ist da noch am Start? Wer macht noch was? Und krass, die machen jetzt was gemeinsam.
Genau.
Die beiden, so
einmal das.
Hätte man gar nicht geahnt.
Ey, ganz ehrlich, das war ja damals schon so. Ey, ganz ehrlich, wie hab ich damals einen Song gefeiert, wo Azad mit Ton drauf war oder so? Weißt du, was ich meine? Vielleicht noch ein Curse dabei, gut, jetzt nicht unbedingt Frankfurter, aber weißt du, was ich meine? So diese Collabos, wie man so schön sagt, die habe ich ja damals schon gefeiert. Und ich habe mich, weißt du, wenn so die Leute, die du hörst, dann was zusammen machen und so weiter, egal, war ja auch nicht unbedingt vielleicht immer alles gut. Die meisten liefen bei mir hoch und runter, weißt du? Und das sind halt so Sachen, oder da können wir vielleicht nach einem kleinen Toilettengang mal drüber sprechen, aber so FFMCs oder was, das hat man schon begleitet, ne? Und das hat einen begleitet. Und da, das sind so Punkte, und deshalb feiere ich das wirklich, und das kann vielleicht manch anderer gar nicht so nachempfinden, aber wenn jetzt ein Mo beim Effe im Studio sein Album aufnimmt, ich feiere das. Das war richtig, wirklich.
Also ich kann dazu auch kurz noch mal was sagen, und zwar fand ich das ja auch, als wir, ich sage jetzt mal, groß wurden, oder wie Effe es vorhin genannt hat, es einen Boom oder ein Startpunkt gab, wo wir mit Rapsoul quasi durchgestartet sind, waren wir trotzdem irgendwie auch ein Teil der Frankfurter Hip-Hop-Szene Musikszene? Genau, wir wurden nie wirklich als Teil der Hip-Hop-Szene betrachtet, sag ich
Wobei
mal
so. Da es auch angefangen hat, gar nicht mehr auf diesen Community, also da ging es busy los, quasi wie es heute ist. Jeder versucht, also
Aber wir hatten diesen riesen Community-Ding hatten wir damals. Also es ging dann gerade so zu Ende. Ja. Da hat jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. So.
Das stimmt, aber für mich war das... Ich habe immer schon alles, was aus der Stadt kommt, in irgendeiner Art und Weise gut gefunden.
Ich nicht.
Nee? Okay. Nee, aber ich hier und da schon. Aber
ich auch. Ich will nur, weil du meintest irgendwie Hip-Hop-Szene und was weiß
ja,
ich.
Ja, aber...
Sind wir mal ehrlich, die Hip-Hop-Szene ging irgendwann mal...
Auseinander.
Ging irgendwann mal auseinander. Irgendwann
ja, definitiv.
Irgendwann war es, also in Frankfurt, irgendwann war es keine Szene mehr. Irgendwann hat jeder...
Leider.
Jeder ist irgendwie für sich alleine wobei, versucht zu schaffen.
Finde ich, ja also wobei, ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, dass sich das jetzt zum Beispiel bei FM Studio wieder so ein bisschen zusammenfügt. Da würde ich gerne auch nach der kurzen Pause auch nochmal drauf zurückkommen, weil ich gerne ganz kurz nochmal über einen gemeinsamen Videodreh sprechen würde, den wir gehabt haben. Finde ich das auch sehr gut, was du, Tobi, gesagt hast, dass das... Also ich finde das auch gerade im Moment sehr schön, dass sich gewisse Verbindungen wiederfinden oder Dinge, die vorher nicht zusammen stattgefunden haben, plötzlich zusammen stattfinden, so wie jetzt bei dir im Studio. Dass Leute zusammen Musik machen oder auch Leute zusammen chillen, die schon immer irgendwie alle was gemacht haben, getrennt voneinander, aber sich, ich will jetzt nicht sagen, dass sich da ein Kreis schließt, aber irgendwie, wie du gesagt hast, dass dein Idol... Ne, plötzlich bei dir im Studio ein Album aufnimmt oder als Moses zum Beispiel hier war, ich ihm gesagt habe, so ey, guck mal, ich habe wegen dir angefangen zu rappen und dass das irgendwie alles so wieder sich zusammenfindet, finde ich an der einen oder anderen Stelle echt geil. So.
Dazu will ich noch sagen, und das habe ich auch früh schon bei FFMCs gerappt, sogar so, dass am Ende des Tages, weil wir auch kurz über diese Hip-Hop-Szene und was weiß ich gesprochen haben,
ja.
Am Ende des Tages, ja, Musik verbindet ein wenig. Wie immer, Hobbys verbinden.
Ja.
So, wenn du in einem Fußballclub spielst, dann chillst du halt auch mit deinen Fußballfreunden. So,
ja.
Mit denen du Training hast und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist halt doch, ist es doch irgendwie das Menschliche. Ist man vom gleichen Schlag? Weißt du, was ich meine? So, am Ende des Tages steht dann doch immer so, ey, sind das meine Leute oder sind das nicht meine Leute? So. Und, Musik hin, Musik her, so. Also ich habe immer dieses Credo verfolgt, so ey, mag ich die Leute oder mag ich die nicht? Oder anders, nicht nur mögen, sondern kann ich mit den Leuten? So, und ich glaube, wenn sich dann sowas findet, dass A, die Musik passt, B, aber auch, ey, man, der Typ ist cool, ich verstehe mich mit dem. So, ich glaube, das ist, glaube ich, so das, der Key dann. Also das ist so der für mich persönlich der Schlüssel, auch zum Zufriedensein, zum Glücklichsein, zum so ein Gefühl zu haben, ja, das macht Sinn. Ich weiß, warum ich im Studio bin und nochmal die extra Meile gehe, um das Ding nochmal zu mischen, um es noch geiler zu machen und was weiß ich so. Und ja, dieses aus Musik, ja, wir müssen cool sein, weil wir machen ja die gleiche Musik. Das ist zwar nett gedacht, aber das ist halt nicht die Wahrheit.
Ja, sehe ich auch so.
So am Ende des Tages so, ey. Ja, du kannst geil rappen, so, aber sonst feil, also sonst persönlich haben wir nichts miteinander zu tun.
Ja.
Ist auch cool für den Moment, so, aber um was Großes zu erschaffen, glaube ich,
sollte man auf einer menschlichen Ebene auch zusammenpassen, damit es irgendwie geil
voll
wird. Ja. Safe.
Also, wir haben es ja probiert mit FFMCs. So, und
da würde ich gerne noch mal nach der Pause drüber sprechen, weil ich habe jetzt eine trockene Zunge, ich brauche
was. Ja, wir brauchen was zu trinken. Ja.
Da würde ich gerne noch mal drüber reden.
Eine Cowboy-Schorle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das auch noch mal zu erklären, von wegen, ich habe nicht alles gefeiert, aber... Ne?
Ja, ja. Ja, kommen wir gleich dazu. Nach dem Päuschen.
Also die Nüsschen? Die Nüsse vom Sigi?
Die Nüsschen vom Sigi sind gut, ne?
Hast du mit oder ohne Salz?
Die sind echt gut, mit Salz.
Mit Salz hast du?
Das sind die guten.
Ja.
So, Getränke sind da. Es geht weiter.
Yes. Wo ist denn mein... Ah, da ist mein Getränk.
Da ist dein Getränk. Tobi, du hattest noch irgendwie ein Thema auf dem Herzen.
Ja, weil wir eben schon mal drüber gesprochen hatten. Ne? Also ich hatte ja gefragt nach den Studios und dann war das in Rödelheim. Aber woran ich mich erinnern kann, wo ich öfter mit war, war das Studio in Fechenheim.
Das war das zweite, gell? Wenn man dein Kinderzimmerstudio mitzählen darf, würde ich sagen Kinderzimmerstudio. Dann hier bei dem Tobi, dessen Nachname uns leider nicht einfällt.
Was aktuell. Eine Frechheit ist eigentlich.
Ja,
der hat wirklich eine Zeit geprägt quasi.
Ich weiß, der hat einfach, ich war dabei, als wir das Studio gebaut haben.
Unten. Ja, ja.
Tobi. Genau, das.
Ey, bitte schneid das raus, das ist mir total unangenehm.
Wir grüßen an der Stelle den Tobi und das war genau. Die Bockenheimer Landstraße, eine Seitenstraße von der Bockenheimer Landstraße genau. Hat er gewohnt. Und da haben wir im Keller dein Studio reingebaut.
Genau.
Im Keller Raum in Raum gebaut.
Genau.
Und es war echt auch geil. Das war eigentlich
so, das war ein geiles mein Studio. Mein erstes Studio und so da richtig. Haben wir schon. Also FFMCs haben wir da angefangen aufzunehmen.
Genau. Aber okay, dann ganz kurz, bevor wir über FFMCs reden. Also wir haben dann Kinderzimmerstudio. Studio bei Tobi. Mhm. Dann kam Fechenheim. Ne? Im Jugendhaus unten.
Genau.
Im Keller.
Ich glaube, dann kam direkt Fechenheim im Jugendhaus. Genau. Ja.
Und dann?
Dann habe ich auch mit dem Catch zusammen Musik gemacht.
Stimmt, da war nochmal so hinten.
In der
Goldmühlen.
Nee, das war
stimmt.
Im Nordend.
Genau.
Mit dem Catch zusammen.
Genau, im Keller.
Hab aber bestimmt noch ein Jahr lang parallel mein eigenes Studio gehabt in Fechenheim. Dann habe ich irgendwann das Fechenheim-Studio aufgegeben, habe nur noch beim Catch Musik gemacht. Dann bin ich nach Sachsenhausen.
Genau.
Hab da mein Studio
hinter dieser gehabt. Tankstelle war das?
Genau.
Ja.
Da warst du auch?
Da war ich einmal oder zweimal kurz,
okay,
ja.
Geil.
Ja.
Das war sogar mit mein erstes Studio, was nicht im Keller war.
Ja, stimmt, das war so erster Stock oder so.
Genau.
Nicht Industriegebäude, aber so, man konnte so irgendwie hinten so eine Treppe hochlaufen und da war das
genau,
so erster
genau.
Stock.
Aber es war toll eigentlich.
Ja, also war auch cool.
Das ist schon ein Unterschied, ob du im Keller bist. Also das Ding ist, die meisten Musikstudios sind im Keller auch, weil die Wände halt dementsprechend dick sind.
Ja.
Was für den Sound sehr wichtig ist.
Ja.
So.
Und niemanden zu stören.
Plus natürlich genau. Einfach die Lautstärke, die nach außen dringt, so. Aber quasi das Studio in Sachsenhausen war so das erste Studio, wo ich auch mal Licht hatte. Oder Sonnenlicht hatte.
Und nach Sachsenhausen kam dann...
Nee, da war ich noch... Nein, da war ich noch in Offenbach. Da war ich noch Offenbach wieder back in den Keller.
Wow, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Das hast du... Ja, okay. Genau, ja. Und da habe ich dann auch... Ich bin so schlecht in Jahreszahlen und... Ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre.
Ja.
Und dann ging mir da die Situation so krass auf den Sack. Zum einen, weil nebendran auch Techno-Produzenten waren. Mhm. Zum anderen, weil mein Vermieter irgendwie, wie sage ich das, nett abgefuckt hat. Ja. Und dann habe ich echt einen krassen, also für mich einen krassen Move gemacht, so, weil ich habe einfach gekündigt und hatte dann 3 Monate Zeit, was Neues zu finden. Und was ja ein bisschen Wahnsinn war, weil das ist alles, was ich mache, Musik. So, ja. Ohne Studio kann ich nichts machen. Ich kann nicht arbeiten, kann kein Geld verdienen, nix so. Und dann, das war wie ein Gottesgeschenk, habe ich quasi mein Traumstudio bekommen. So, und das ist dann tatsächlich hier in Eschborn. Also, und wenn ich sage Traumstudio, meine ich das auch. So, ich habe hier meine Ruhe, habe hier Platz. Hab hier im gleichen Haus meine Freunde. Ist halt auch so ein krasser Punkt. Also ich habe mein Traumstudio bekommen. Hat nur 25 Jahre gedauert.
Gut.
Ja.
Aber am Ende fügt sich das alles.
Voll. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der Moses mit mir gearbeitet hätte, wenn er mich damals in dem Keller besucht hätte. Egal wo. So, hier ist wirklich so, ey, hier fühlt man sich wohl. Hier ist
ja. Geil. Ja, ganz ehrlich, auch rein von der Optik, also wenn man da reinkommt, das sieht einfach professionell aus.
Ja, also
ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Studios nicht professionell
aussehen. Ein bisschen Platz. Wir haben einen eigenen Raum, wo die Leute rauchen können. So, das wäre ja, sonst ist es, hat es halt damit, also im Studio wird nicht geraucht, ganz einfach so. Und es wäre ja sonst immer damit geendet, ja, ihr müsst halt rausgehen.
So, ja, stimmt vor der Tür.
Das sind so Kleinigkeiten, wo alles zusammenkommt. Ich liebe es hier. Ich liebe es hier und bin jeden Tag dankbar, dass ich hier sein darf. Also ich bin mehr im Studio als daheim. Ganz normal. So. Also A, zeitbedingt, aber auch ich bin gerne hier. Jeden Tag aufs Neue, ich bin gerne hier. Und das hast du fairerweise in einem kleinen Kellerraum nicht immer. Mhm.
Ja,
muss man einfach so sagen.
Es hat ja auch eine ganz andere Aura, ne? Also ich meine, ich sage jetzt mal so von der Professionalität, du hast, wenn du im Keller bist, das ist es immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal provokant, aber so Schülerbandmäßig oder ja. Amateurmäßig. Und wenn du so ein Studio hast, wie du jetzt hast, dann ist es einfach professionell. Fertig. Wenn du da reinkommst, allein, was mich immer fasziniert, wenn man bei dir reinkommt, ist dieser Sound, dass sofort jeglicher Hall weg ist. Ich finde,
weißt du, ja, das ist ja für mich schon mittlerweile Standard. Ich höre das gar nicht mehr, aber jeder, der das erste Mal ins Studio kommt, hat irgendwie das Gefühl, oh krass, ich bin in einem Flugzeug.
Ja, ja, aber es ist so, man hat das Gefühl, es geht die Ohren gehen zu, also man muss sich kurz dran gewöhnen, aber dann ist es halt so, dieses komische Gefühl wechselt zu so einem wohligen Gefühl, dass man sagt, okay, ich bin hier sicher, alles cool.
Ich muss auch sagen, für die Laien unter den Zuhörern, dass es auch ein ganz anderes Gefühl ist, in einem Musikstudio Musik zu hören. Ne? Also es ist anders als zu Hause im Wohnzimmer oder anders als im Auto. Klar, wenn ein Auto hast, was eine gute Anlage hat, ist es auch ein.
Ich finde sogar, ein Auto ist noch ein sehr guter Ort, wo man Musik abschätzen kann.
Auf jeden Fall.
Da werde ich nie vergessen. Wir hatten Steve zu Hause in der WG bei uns Beats gemacht. Und dann, egal wie spät es war, ob es nachts um 1 oder 2 war, hat er es auf CD gebrannt. Und dann sind wir ins Auto und sind mal so um die Häuser gefahren, einfach nur zu hören, wie sich das Auto
anhört. Voll. Also ich habe heute noch Angie, beste Beispiel. So, der hört seine, der entscheidet, ob Mixe gut sind oder nicht im Auto.
Ja.
So, und da kommen dann so Nachrichten, ey, warte noch mal kurz, ich hole mir noch gerade einen anderen Benz und da höre ich noch mal und dann sage ich dir Bescheid. So Nachrichten kommen da so. Und, also das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall.
So, also Auto ist noch ist noch ein guter Spot, wo man gut Musik einschätzen kann. So.
Vor allem, was dazu kommt, dass ja auch viele Leute im Auto Musik konsumieren.
Voll.
Und es muss, also wenn es im Auto gut klingt, ist es schon auch so ein bisschen ein Garant dafür, dass, ja, dann muss es irgendwie gut sein. Oder was ist gut sein, aber dann wenn es im Auto geil klingt.
Wenn es im Auto scheiße klingt, hast du ein Problem.
Genau.
Sagen wir es so.
Ja, so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber FFMCs war dein Thema, Tobi, ne?
Ja, also für mich hat es immer noch so ein bisschen Verbindung halt nach Fechtenheim, aber F hat ja gesagt, das hast schon auch schon in Rödler. Ja,
also Fechtenheim stimmt schon, weil also die ersten Sachen wurden, also keine Ahnung, wenn wir reden von dem ersten Mixtape, verdammt, wann war das denn? 2000? 99? Ja. 2000? So um den Dreh.
Ich muss gerade wieder lachen, weil ich es gerade nochmal gehört habe.
Ja, das ist Jahr 2000, Mann! Okay. Ja, genau.
Ja.
Die ersten Sachen wurden noch quasi in dem Studio in Rödelheim beim Tobi aufgenommen, sagen wir 20% oder 30%, und der Rest wurde in Fechtenheim im Jutz Fechtenheim Nord aufgenommen, wo ich quasi einen Raum bekommen habe.
Ja, ich kann mich dunkel erinnern, wir sind sogar noch über den Zaun geklettert.
Ja, und da ist dann quasi das erste in Anführungszeichen legendäre erste FFMC-Tape entstanden, ja.
Ja, und da sind wir ja auch wieder bei der Community, ne? Was damals so das Ding war, was versucht wurde, nämlich einfach zu sagen, alle aus einer Stadt, auf einer Plattform.
Ja.
Und das finde ich von der Idee her immer noch sehr geil. Ne? Ich habe vorhin gesagt, ich habe nicht alles gefeiert, was da drauf war. So rein musiktisch.
Wie denn auch?
Ja, genau.
Es war ja bunt.
Ja, genau.
War ja ein bunter, gemischter Haufen.
Ja, ich sag mal so, es ist so, ich hatte das Tape, klar, und damals war es halt schwierig, dann halt, man musste halt vorspulen, wenn es einem nicht gefallen hat oder so, aber nee, aber das Ding ist, ich fand die Idee halt richtig geil, ich habe nicht alles gefeiert, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn jemand anderes von woanders irgendwas dagegen gesagt hat, dann habe ich das trotzdem verteidigt, so, weil es aus einer Stadt kam, das ist das, was ich nochmal sagen wollte. Ich persönlich habe nicht alles musikalisch gefeiert, aber das Ding an sich habe ich gefeiert und da stand ich auch voll ganz dahinter als Konsument sozusagen. Dementsprechend fand ich das ziemlich geil. Aber was mich auch noch erinnert, und jetzt gehe ich schon von FFMC schon wieder ein bisschen weg, ist nämlich, weil ich weiß nicht wie viel, wenn nicht sogar alles, von der Dreckskind und Pechvogel EP wurde nämlich auch in Fechtenheim aufgenommen.
Ja.
Und da kann ich mich nämlich dunkel dran erinnern. Also ich hatte ja ein Skit auf der CD und ich weiß nicht, wie viele Leute mich darauf erkannt haben und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich es selber hören muss, weil ich es eigentlich peinlich finde, aber es war eine geile Sache. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diesen Skit aufgenommen habe, und zwar One Take, um es mal in Rapper-Sprache zu sagen. Und ich kann mich nämlich noch dunkel daran erinnern, dass ich rauskam und der Effe so, sag ich mal bildlich gesprochen, unter der Couch lag und sich kaputt gelacht hat.
Ja.
Über diesen Skit. Und das feiere ich für mich persönlich immer noch als Erfolg.
Kann man den Skit nicht einblenden?
Oh, bitte. Wahrscheinlich,
ja, und auch Tobis rotes Gesicht dabei sehen.
Wir können den auf jeden Fall.
Ey, yo, yo, yo!
Im schlimmsten und besten Fall können wir diesen Skit.
Das 2B.
Vielleicht sogar auf die Playlist, über die wir später nochmal sprechen.
Okay, ja, lass das mal
raus. Wie soll das gehen? Das müsste ja veröffentlicht sein.
Ist veröffentlicht, glaube ich, oder? Ist nicht veröffentlicht? Spotify.
Warte mal ganz, lass mich kurz mal nachdenken. Die Dreckskind und Pechvogel
EP. Kam denn nicht über unser Label?
Ja, genau, das wollte ich gerade. Ich wollte
ja,
das
aber das ist so alt, wir haben das nicht auf Spotify getan.
Haben wir nicht, gell?
Nee. Wir können ja mal gucken. Aber nee, mir ging es nur darum,
dass ich... Aber könnten wir machen, natürlich.
Ja, aber am Ende können wir, stimmt, am Ende können wir es sogar vielleicht, wir werden es klären, an der Stelle könnte man es einblenden, weil die Rechte ja bei uns sind und auch bei dir.
Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich weiß auch nicht, wie unser Vertrag, ob es überhaupt einen Vertrag gab. Aber die Rechte sind bei euch auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und es gibt kein großes Label, sage ich mal, was jetzt Probleme machen könnte.
Das war nur im Vertrieb.
Das waren quasi die FFMCs, Karim und ich. Unser Label hieß damals...
Herz und Verstand.
Herz und Verstand, genau. So. Und
ich erinnere mich dunkel.
Und wir haben euch irgendwie einfach geholfen.
Das war so ein Knebelvertrag.
Genau, wir haben das Ding wurde 300.000 Mal verkauft.
Ja.
Wir haben euch aber nur erzählt, dass es 300 Mal verkauft wurde.
Genau, ich erinnere mich dunkel dran. Das war so ein, genau. Das war
genau, so ein Move war das.
Ja, aber an der Stelle stimmt. Dann ist ja drauf geschissen, auf diese ganze Urheberrechtsscheiße. Und wir können das vielleicht.
Ihr könnt das einfach.
Wir können das hier einblenden. Das können wir hier einspielen an der Stelle.
Ich weiß noch nicht, ob das Tobi recht ist.
Ich habe ja keine Rechte da dran.
Genau. Tobi hat keine Rechte dran. Geil, das können wir machen, stimmt.
Ich kann mich nur dunkel dran erinnern.
Haben wir da nicht einen gemeinsamen Song auf der EP?
Auch. Nee, du hast. Oh. Nee, stopp.
Doch.
Ich weiß, dass du ein Beat gemacht hast, das weiß ich.
Doch, okay. Mit der Mucki, Dill.
Genau, Mucki singt den Refrain, genau. F hat den Beat gemacht. Aber ich glaube, du hast nicht mitgerappt.
Ah, okay.
Nein, genau, du hast einen Beat dazu beigesteuert.
Aber ich habe einen Hook gemacht, jetzt erinnere ich mich.
Ja.
Irgendwas habe ich noch.
Du hast auf jeden Fall
auch irgendwas... Das Leben ist eine Nutte und dann bist du tot.
Das war Azad?
Ja, aber davor habe ich sie genommen und gezeigt, was in mir tobt. Fäuste hoch.
Genau.
Ja. Ich schwöre dir, Tobi kann meine Texte besser als ich.
Ja. Nicht gegen die Welt wie Tupac.
Genau, stimmt. Genau, du hast einen Teil. Das
ist gerade echt ein Flash für mich. Ich konnte mich gerade nicht dran erinnern und er rappt es einfach vor. Sehr gut. Sehr gut.
Danke, gerne ich an dieser Stelle. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir den Skit und den Song hier reinballern, weil.
Lass uns du kannst ja noch einen Aufschnitt machen. Reinballern.
Ja, wir ballern
einen Aufschnitt. Ja, oder wir machen das über Instagram oder so.
Ja, genau, das machen wir auf jeden Fall. Also damit die Leute hören, worüber wir sprechen. Ja. Wir werden das irgendwie hier einbauen.
Mucki war auch cool damals. Ich weiß noch, wie ich die... Während wir den Song aufgenommen haben, also eure Raps, ich sie aufgenommen habe, hier, wie geht's dir, was machst du, wann bist du im Studio? Und ich glaube, die ist wirklich am gleichen Tag gekommen und hat die Hook gemacht für uns.
Ja, genau. Was sie gesagt hat, weiß ich auch noch. F&B.
Ja, genau, das war das Geile. Sie hat einen Refrain gesungen bei unserem Song. Und du hast sie genötigt, während sie in der Gesangskabine war, doch mal kurz zu sagen, sie sollte halt sagen Dreckskind, Pechvogel.
Effe Beats.
Und sie sollte halt auch sagen Effe Beats. Und es war wirklich so dieses Dreckskind, Pechvogel. Und dann war dazwischen dein anderer so, Effe Beat.
So gelangweilt ist.
Genau, so dieses, oh Mann. Ich
hab, das kam gut, hat voll gepasst, fand ich.
Hat super gepasst, ja.
Eine super Stimme, nochmal an der Stelle.
Ja, ja. Ich mochte ihre Stimme auch immer sehr.
Ja.
Ich mochte das. Schon immer. Immer meine Lieblingssängerin gewesen.
Ey, das bis heute ist es ein großer Hit.
Smash it!
Smash it. Sagen wir so, es hat am Marketing gefehlt.
Der Song heißt tatsächlich Lebensart. Und das ist quasi gleichnamige Song. Also Songname ist gleichnamig mit dem EP-Namen. Lebensart. Die EP ist Lebensart und der Song heißt Lebensart.
So. Ah, lasst ihr euch noch alles erinnern.
Ja, ich hab das studiert. Aber das haben wir komplett bei dir in Fashion, stimmt, im Studio aufgenommen. Nach dem Knebelvertrag, den wir unterschrieben haben.
Nee, ja.
Aber geil, ich erinnere mich noch dran, das muss ich ganz kurz, wirklich in einer Minute abfrühstücken. Wir haben damals bei dir Also nee, wir haben mit dir und mit Karim zusammen damals in Offenbach in Karims Wohnung gesessen und haben da schon wirklich in Anführungsstrichen einen kleinen Vertrag gemacht, weil ich weiß, dass quasi der Deal so war, dass ihr das über Herz und Verstand rausbringt. Mhm. Also, weil du hast ja die Produktion gemacht, also du hast uns aufgenommen, du hast das gemischt, weil die Beats kamen teilweise auch woanders her. Manche waren von mir. Ich glaube, einer war
waren
irgendwie...
Waren alle von dir?
Ja.
Oder einer von mir meinetwegen?
Okay, einer von dir auf jeden Fall und vier, doch vier, stimmt, du hast recht. Von einer, von, Beats, einer von dir, vier von mir. Aber wir haben die kompletten Raps bei dir im Studio aufgenommen und du hast es komplett gemischt und hast es gemastert.
Ich kann mich tatsächlich an das Treffen in Offenbach, wo wir einen Vertrag ja, gemacht haben,
wir
sollen, tatsächlich überhaupt doch, haben nicht mehr
wir
erinnern.
Wir haben am,
beim ist Karim, aber auch schwierig, wenn eine Freundschaft besteht, ne?
Ja, natürlich. Es war ganz,
so,
ganz...
Ich kann mich wirklich überhaupt nicht dran erinnern.
Nein, wir haben einfach, wir haben bei Karim im Wohnzimmer
okay,
gesessen am Tisch und haben irgendwie darüber gesprochen, wie wir es machen und
geil.
Ja.
Aber... Halbes Jahr später wart ihr Rap, oder ein Jahr später wart ihr Rapsoul, ne?
Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Jahre nach Drecksinn Pechvogel, also nach der Veröffentlichung von der EP war, aber ja, ging dann Schlag auf Schlag.
Du warst Pechvogel
und Jan,
Jan war Drecksinn.
Genau, ja.
Ja, ja, und dann ja, so schnell kann es gehen.
Und dann ging es steil bergab und dann konnten wir uns zum Glück...
Bergab, was? Bergauf?
Sorry, genau.
Dann ging es steil bergab, dann haben wir 40.000 Alben verkauft, genau. Dann haben wir kurz vor Gold und
nee, da ging, genau,
dann Rab aufgetreten.
Sorry, dann ging es steil bergauf. Gut, wir mussten uns damals, ich erinnere mich auch noch dunkler, wir mussten uns aus diesem Knebelvertrag auch mit Hilfe einer kriminellen Vereinigung.
Da habt ihr uns ein paar Albaner geschickt, ne?
Rauskämpfen. Genau, da haben wir so ein paar Menschen geschickt zu euch, aber das wurde auch relativ.
Ich glaube sogar, ihr habt einen Song, der auf unsere in Anführungszeichen EP war, sogar neu gemacht auf dem Album von Rapsoul.
Ja, du genau. Hast recht, genau.
Da habe ich dann lange überlegt, ob ich euch verklagen soll. Ja. Nee, aber es war so, den Text kenne ich doch.
Ja.
So war das.
Ja, kann ich genau. Erinnern, so. Der Song auf der Dreckskind und Pechvogel EP hieß Es ist vorbei.
Hm.
Thematik war Ex-Freundin. Und es gab einen Song auf dem ersten Rapsoul-Album, der hieß Du kannst gehen. Und da haben Jan und ich
ähnliche Texte oder gleiche
Texte. Denselben Text.
Ja,
wir haben uns damals nie viel Mühe gegeben. Und haben gedacht, komm, weißt du, komm, hier, weißt du, wenn was funktioniert,
genau.
Kann man nochmal nehmen. Ja. Rafft keiner. Dreckskin Pechvogel hat keiner gehört. Und dann geht's los.
Ja, so war das damals.
Ja,
noch eine kleine Geschichte von mir, weil das für mich damals krass war, weil wir haben nämlich irgendwann mal den Karim nach Hause gefahren, nach Offenbach.
Ja.
Und dann sind wir mit ihm in den Keller gegangen. Und da hat er mir damals ein FFMCs T-Shirt geschenkt, weil er die Kisten im Keller stehen hatte.
Geil.
Und dieses T-Shirt habe ich Jahre später immer, also sowieso getragen, immer mit Stolz, ne, so, habe ich Jahre später immer beim Fußball unter meinem Trikot getragen und habe es tatsächlich heute noch.
Hast du noch?
Ich habe das noch.
Wir haben als FFMCs tatsächlich mal einen Fußballverein.
SG Braunheim.
Genau, also nicht, ich weiß nicht, ob wir nicht
Warmach-Shirts hatten
Sponsors, aber wir hatten irgendwie, genau, die hatten Warmach-Shirts mit dem FFMC.
Ja, das war mein alter Verein. Die haben sich dann warm gemacht gegen mich mit den Shirts. Das hat mich ein bisschen. Das fand ich nicht so gut.
Sehr gut.
Ich bin ja Bockenheimer, ne, und so, aber.
Aber das Shirt hast du noch?
Na gut, ich bin ja auch Braunheimer, da habe ich ja angefangen zu kicken, aber.
Aber bitte fotografiere das Shirt auch mal für die Zuhörer, dass wir das auch
noch machen. Ich trage das tatsächlich heute noch.
Okay.
Ja, gut, meistens
ich auch, wenn es mir passen würde.
Ist ein bisschen verwaschen und so, aber aber das war für mich damals, ich war ja immer so dieser Mitläufer, der bei dir an der Backe hing und so weiter und dann, das war für mich schon eine coole Aktion, dass ich das T-Shirt einfach geschenkt bekommen habe und ich trage das bis heute in Ehren in meinem Schrank. Das ist halt immer so, oh, deine alten T-Shirts brauchst du noch.
Ja, das schon.
Ja, das ist halt, wie man jetzt merkt,
also, die Geschichten dran, auch noch ne? Tragen, ne? Ich hab jetzt gerade ein altes Snagger und Pillar T-Shirt an.
Geil.
Einfach, weil ich die Jungs gefeiert habe und weil ich damals drei Produktionen auf deren Album hatte. Ich trage das heute noch. Und ich würde auch heute noch ein FFMCs, klar. Aber wenn ich von FFMCs rede, rede ich noch, also, das wäre wahrscheinlich komplett ausgewaschen, so.
Ist
aber
so.
Ich würde es heute noch tragen, wenn es mir passen würde.
Ich zeig's dir.
Ja, gut.
So, aber
ich weiß nicht, wie viele hundertmal das schon gewaschen
ist. Da geht's halt gar nicht ums T-Shirt und ums, es ist einfach, ey, das hat uns geprägt.
Es ist ganz einfach, das ganz hat ehrlich. Uns geprägt. Ganz man muss einfach. Das nicht runterspielen, es ist einfach ein Teil, zumindest von manchen Personen, es ist einfach ein Teil der Geschichte, meiner Geschichte zum Beispiel, und dementsprechend...
Ja. Und das ahnt man ja in dem Moment nicht, wenn man es macht.
So in, also, ja, das stimmt.
Also FFMCs war bei uns so, okay, wir sind jetzt gerade von einem Major-Label raus, so, okay, wir wollen nie wieder zu einem Major-Label. Wie bringen wir unsere Musik raus? Okay, komm, wir machen ein Mixtape.
Ja, aber so. Also,
das war der Gedanke so. Und dass das irgendwen irgendwie prägen konnte, so weit hat man nicht gedacht als ja, 18-Jähriger.
Das hat einen einfach begleitet. Ich sag dir ganz ehrlich, dieses FFMCs-Tape, gerade das erste, ne, das zweite gab es ja sogar auf die CD. Nee, aber
es gab zwei Tapes und das dritte war
richtig.
Es gab eine Art Album.
Okay, Schande über mein Haupt. Kein okay, Problem. Nee, weil für mich einfach, sage ich ganz ehrlich, das erste Tape, das lag in meinem Auto und das lief hoch und runter.
Sagst du mir gerade den Namen des Tapes, nicht, dass du das zweite Tape meinst? Komm, wir testen jetzt mal. Ja.
Das zweite, was ich jetzt, nee, warte mal, das erste war...
Ja, jetzt, Tobi, komm.
Nee.
Oder sag nur einen Song daraus. Ich könnte mich vielleicht dran erinnern.
Ich mache, was ich machen muss. Einer meiner Lieblingslieder all time.
Ich glaube, das war das erste Tape. Da.
Damit nerv ich dich, seitdem ich dich kenne.
Ja, okay. Ich glaube, das war
heute gefuckt. Einer meiner Lieblingslieder.
Das war 97, 98 rum. Ja, das war das genau. Erste Tape. Nee, Straight from the Heart.
Genau.
Und das zweite Tape war Und wir gehen tiefer.
Und das dritte war Hand, Herz und Verstand.
Und das dritte war schon ein Album eigentlich, eine CD.
Ja, aber ganz ehrlich, und das ist genau das Ding, weil das erste... Weil das Lied von Karim hieß 99 und das war dann irgendwie, ne, mit dem Skit zusammen 2000. Also kannst du
richtig.
Das...
Ja, ja.
Das
aber es war wirklich so, wir haben damals halt diesen EMI-Deal, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, quasi, wir haben uns da rausgekämpft. Und das war wirklich so, okay, was machen wir jetzt? Ey, wir wollen Musik rausbringen. Komm, wir fragen Freunde, wie wir, ob die nicht auch Bock haben, was rauszubringen. Und so ist das erste FFMCs-Tape entstanden. So. Und,
also man
und,
muss man
und das war auch einfach das bestverkaufteste Tape in Frankfurt. Oder aus Frankfurt. In Frankfurt.
Man muss auch dazu sagen, an der Stelle, ja, und so. das ist, wenn wir, also wir sprechen für die jüngeren Zuhörer, die wir vielleicht haben, über Kassetten, also Tapes. Und
ja, die kennen das doch gar nicht.
Vielleicht nicht, nein, aber...
Walkman und so.
Walkman, genau. Und dann später mal eine CD. Aber es gab einfach auch große Auftritte. Ne? Mit den Künstlern, die auf diesen Tapes oder auf der CD drauf waren.
Wir haben tatsächlich immer eine fette Release-Party gemacht.
Mit den Künstlern zusammen.
Also voll, also das erste war im... Boah, fuck, das hieß damals noch Space Place. Mhm. Später...
Tanzhaus West.
Ja, genau. Genau, Tanzhaus West. Und ich weiß noch, Space Place hat irgendwie Platz für 300 Leute. Wir haben 650 Tickets verkauft.
Oh,
so, diese Filme.
Ja, aber ich kann mich auch...
Dann Butch Cup.
Ja, aber ich kann mich auch noch an einen Auftritt erinnern. Im Space Place.
Ja.
Der hieß FFMCs meets Rugger Gum oder sowas.
Oh ja, stimmt.
Oha, das war sehr gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie geil.
Ja, also... muss man auch sagen, dadurch, dass so viele verschiedene Gruppen, Musikgruppen auf dem Tape waren, gab es auch dementsprechend viele Gruppierungen, die zu den Konzerten gekommen sind. So,
klar.
Und dementsprechend
Fangruppen halt, die dann...
Es war wirklich, es gab kein FFMCs-Konzert, was nicht ausverkauft war. Das gab es einfach nicht.
Geil.
So, aber halt auch, klar, jeder hat seine Leute mitgebracht. Hm. So, ne? Es war schon eine gute Zeit. Es war schon eine gute Zeit. Nicht jeder von den Künstlern hat es halt irgendwie ein bisschen irgendwie zu würdigen bewusst, was da gerade passiert eigentlich so. Man hat schon, also ich als Organisator hat schon teilweise das Gefühl, boah, das ist jetzt gerade hier, ich mache hier gerade Jugendarbeit. Mhm. So und aber es hat sich halt herauskristallisiert, wer es einem dankt und wer nicht.
Ja.
Also so irgendwie so. Wir wussten ja alle nicht, was wir machen. Wir haben einfach gemacht, ey, das muss gemacht werden. Okay, komm, wir müssen jetzt eine Jam organisieren. Wir müssen jetzt eine Reihenfolge machen, wer wann auftritt. Wir müssen Werbung machen. Wir müssen die Presse informieren. Und also es hat sich alles so ergeben halt irgendwie so. Und das ist so gesund gewachsen. Das mochte ich tatsächlich.
Dieses vor allem,
weil so, es war alles möglich.
Und am Ende, weil wir ja vorhin über diese ganze Label-Geschichte geredet haben, man hatte oder ihr hattet es dann in eurer Hand. Ne? Also
voll, klar, hattet ihr auch viel Arbeit. Wir kommen von einem Major-Label, wo wir nichts in der Hand hatten, nicht mal das scheiß Cover.
Ja.
So, okay, wir haben jetzt alles in der Hand.
Genau.
Ja,
ihr könnt sagen,
was ihr ganz wollt. Ehrlich, ist wieder so ein blöder Spruch, aber es ist auch so ein bisschen Zeit voraus. Ne? Und wenn man jetzt heute guckt, gut, im Endeffekt landen sie wahrscheinlich dann alle wieder bei Major-Label, aber es sind so viele, die dann das gemacht haben und mit in eigener Hand und dadurch halt dann auch Geld verdient haben und das rausgebracht haben und die vielleicht dann nicht mehr so ganz dieses Risiko eingegangen sind, was ihr damals eingegangen seid. Ne? So, also das ist schon, das war halt wieder auch nochmal aus... Ja. Aus der Leidenschaft raus, ne?
Ich sag trotzdem, die Zeit heute ist anders. Heute, es klingt so bescheuert, aber wir waren so naiv, also, selbst als es bei FFMCs lief, der Einzige, der so ein bisschen Auge aufs Geld hatte, war der Karim.
Ja.
So, für mich ging es nur darum, geile Musik machen und die rausballern. Ich weiß auch gar nicht, also heute, so, ey, ich habe eine Wohnung, die ich finanzieren muss. Ich habe eine Frau. So, ich muss Geld verdienen. So, aber damals, ich war 18, 19, 20. Mir war alles egal. So, ich wollte nur Musik machen. So, der Einzige, der so ein bisschen aufs Geld geschaut hat, war der Karim. Hat er auch sehr gut gemacht. Aber es war so idealistisch. Ich glaube, das gibt's heute nicht mehr. Also, Sachen so idealistisch anzugehen, das war schon zeitweise fahrlässig.
Ja, aber ich finde trotzdem, das hat sich gelohnt. Weil ganz ehrlich, diese Alben, die halt in, ich sag mal, in der Szene oder sowas trotzdem einen gewissen Grundstein für viele andere Sachen gelegt haben und die viele Rapper auch überhaupt erstmal zusammengebracht haben und die vielleicht auch viele so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt haben oder sonst irgendwie. Ne? Das ist so. Ich persönlich finde wichtig, dass ihr es gemacht habt.
Ne? Ja, also ich sag ja, alles lohnt sich, ne? Selbst wenn man nur was lernt. Also ist doch so. Also jetzt ohne FFMCs wäre ich nicht da, wo ich bin. Mhm. Ganz einfach so. Mir ging es eher aufzuzeigen, wie das Mindset von den heutigen Jungspunden ist, die anfangen Musik zu machen, und wie das Mindset war, als wir angefangen haben, Musik zu machen.
Ja,
die Prioritäten haben sich verändert.
Komplett? Ja. Komplett?
Ja, das stimmt.
So, ist ja. Einfach was komplett anderes. Ich habe ja Leute, die bei mir aufnehmen wollen und irgendwie so. Der erste Song steht nicht mal und die haben schon einen Videodreh geplant. Mhm. So, also das, weißt du, das ist ein ganz anderes Mindset. So, das ist.
Ja, da steht nicht die Kunst im Vordergrund.
Also überhaupt nicht so. Also ich will auch nicht wissen, wie viel heutzutage irgendwie anfangen zu rappen, um den Status des Rappers zu bekommen und nach 2, 3 Songs wieder aufhören. So, weil es eigentlich nur um den Status ging, den sie erreichen wollten, aber nicht um die Musik, um die Kunst.
Ja, vor allem aber in dieser, wir haben ja gerade über dich gesprochen und deinen Werdegang, wie lange es gedauert hat. Praktisch, und das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Gut, heute in der heutigen Zeit mit YouTube und was weiß ich was, kann es auch viel schneller gehen und da ist man halb da, da ist man halb wieder weg, aber so dieses, wie man so schön sagt, dieses Hustlen und dieses wirklich Schritt für Schritt was aufbauen, ist, glaube ich, eher selten geworden.
Es war eine ganz andere Zeit. So, ich sag dir auch ehrlich, so von den Leuten, mit denen ich angefangen habe und den Leuten, die dann zwischenzeitlich noch da waren oder nicht, so, irgendwann war ich alleine. Irgendwann sind alle einen anderen Weg gegangen, haben Jobs gemacht, haben Karriere gemacht und was weiß ich. Also irgendwann war ich einfach allein. So von den Leuten, mit denen ich angefangen habe. So. Und das ist halt, ey, es war, wie es war.
Ja, aber was ich...
Heute ist wirklich so, boah, ich bin dankbar, dass ich nicht einen anderen Weg gegangen bin, weil... Ich liebe gerade, was ich mache. Also ich liebe aus ganzem Herzen, was ich mache. Wie glücklich ich bin, wenn ich im Studio bin, wenn ich mit Musik machen mein Geld verdiene. So. Aber es war auch ein Weg bis dahin. Also den konnten nicht alle gehen. Manche sind einfach zwischendurch eingebrochen, haben wirklich aufgehört. Haben aufgehört, Musik zu machen, haben Karriere gemacht und was weiß ich. Und das ist auch cool.
Ja,
was ist ich auch kann. Jeder, wie er machen muss halt. Aber, ne? So, aber bei mir war es
wirklich. Ich mache, was ich machen muss. Da sind wir wieder.
Ja, also bei mir war es wirklich so. Ey, selbst in den Zeiten, wo ich broke as fuck war, wusste irgendwas in mir, hat mir gesagt, ey, weitermachen. Was und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der wirklich so eine, keine Ahnung, der irgendein Feuer in sich hat, was er kaum beschreiben kann, aber was in einem lodert, so, ich kann jedem nur empfehlen, mach weiter. Irgendwas Gutes wird passieren. So, und ey, keine Ahnung. So, heute, ich bin glücklich, so. Ohne dass ich jetzt die Millionen verdiene, so, aber dieses, ich bin glücklich, so, ganz ehrlich, frag mal 40-Jährige, sind sie glücklich? Mach mal eine Umfrage. Sind sie glücklich mit ihrem Leben, so? Ich weiß nicht, ob 50% sagen, ja, ich bin glücklich. Ich weiß es nicht. So, und tatsächlich, ich bin einer von denen, die sagen, ey, ich bin glücklich. So, heute.
Ja. Was ich dazu sagen wollte, ja, so. Ist vor ein paar Jahren in deinem Studio, Geburtstagsfeier und so weiter, ne? Da durfte ich, Alcaramba, ja. Ja, aber genau, da durfte ich auch dabei sein. Und das ist jetzt noch sowas, wo man mal rückblickend, ne? Weil viele haben vielleicht den Weg geändert oder so, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, also
sorry,
ich hab...
Von wann reden wir?
Ich glaube 2 Jahren oder so.
2 Jahre, okay.
Ich weiß nicht, die Zeit rennt. Aber die Sache ist die, ich habe so viele, was heißt so viele, aber einige Leute gesehen, die unter anderem auch auf den FFMCs-Tape drauf waren, die vielleicht heute keine mehr Musik mehr machen, aber die auf deinem Geburtstag waren, die eine gute Zeit hatten und mit denen man sich gut verstanden hat oder sonst irgendwas, ne? Und deshalb meine ich, dieses gut andere Wege gegangen. Du warst vielleicht musiktechnisch alleine, aber diese Erfahrungen und diese Bekanntschaften, die man gemacht hat oder die Freundschaften geworden sind oder so, die sind dann doch noch auch hier und nicht, natürlich nicht alle.
Aber das ist der menschliche Aspekt,
ja, genau.
von dem ich vorhin gesprochen habe.
Genau, aber das ist so, dass das ja trotzdem auch in dieser Hinsicht nicht umsonst war. Ne?
Nein, ich glaube sogar im Leben, ey, wenn wir jetzt so wie alte Männer Weisheiten irgendwie auf den Tisch kloppen, ich glaube, nichts ist umsonst. Ich glaube wirklich, nichts ist umsonst. So, ja.
Glaube ich auch.
Ich habe gerade eine Weisheit gesprochen. Gibt nicht so einen Sound oder so, der.
Nee, ich werde es nochmal aufnehmen für meine letzten weisen Worte wahrscheinlich.
Nein, ich muss auch.
Nee, aber wirklich, nichts ist umsonst.
Ja.
So, irgendwas wird das verändern.
Guck mal, ich habe. Wir haben. Wann war das? Ich glaube, Anfang letzten Jahres. Ging es darum, in diesem Gebäude, in dem dein Studio sich befindet, einen Raum zu mieten.
Mhm.
Abgesehen davon, dass ich ja lange davor schon unten im Auto immer gestanden habe und auf Prominente gewartet habe.
Autogrammjäger-mäßig.
Genau. Hast du mir gesagt, so, ey, guck mal, da ist ein Raum frei. Und ich hatte damals echt ein bisschen Angst, weil dann halt diese ganze Corona-Geschichte losging und ich nicht wusste, wie es finanziell weitergeht. Ne? Weil irgendwie auch, wenn man sich nochmal einen Raum ans Bein bindet, wo man Miete bezahlen muss.
Vor allen Dingen, wenn man als Hochzeits-DJ keine Hochzeiten spielen kann.
Genau, das auch zum Beispiel. Oder auch, ja.
Was ja auch einfach Fakt ist.
Ja, ja. Also für mich war von heute auf morgen
einfach vorbei.
Vorbei, genau. So. Und
darf ich ganz kurz sagen?
Ja.
Ich habe ja meiner Freundin in dem Zeitraum einen Heiratsantrag gemacht.
Ja.
Aber heiraten ist ganz schlecht.
Ist sehr schlecht, ja.
Einfach, genau. Einfach ja. Vom Timing her.
Genau.
So.
Und als die ganze Nummer losging, habe ich gemerkt, dass das für mich vielleicht gerade ein kleines Risiko wäre, einen Raum zu mieten, um im Warmen zu sitzen, um auf die Autogramme zu warten. Aber, sorry, es wird der Running Gag für diese Folge. Und hab das erstmal abgesagt. Und dann hast du mir, glaube ich, letztes Jahr, also 2020 im Oktober, nochmal gesagt, ey, es ist wieder ein Raum frei und du musst den nehmen. Und das war das Ding, wo ich gesagt habe, okay, ey, ich mach's jetzt einfach. Und du hast mir gesagt, mach es einfach, weil glaub mir, wenn du es machst, werden irgendwie andere Türen aufgehen oder andere Dinge passieren oder es werden Dinge passieren, die irgendwie cool sind, in welcher Form auch immer. Ne? Here we are, genau. So, und da sind wir und machen einen Podcast. Und
das ist auch ein Ding, was ich nach 20 Jahren Selbstständigkeit auch wirklich ernst meinen kann. Also
yeah.
Das ist eine Erfahrung.
Genau, ich habe die.
So,
ich hab
gute das ja auch Dinge ernst. Werden passieren, genau. wenn du weitermachst.
Genau.
So, und das ist nicht. Das war dann kein Spruch. Das war wirklich nee. So. Das ist das, was ich erfahren habe über meine lange Zeit Selbstständigkeit und irgendwie an den Traum glauben und weitermachen. Gute genau. Dinge. Man kann nicht immer alles planen. Genau, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich habe. Man kann nicht immer alles planen, aber du kannst halt einfach weitermachen an das, woran du glaubst, und gute Dinge werden passieren.
Das, ja. So. Und, ja, und so
was ist denn Gutes für dich passiert, by the way?
Ich habe viele Autogramme.
Du hast viele Autogramme bekommen, ne?
Genau, viele Autogramme habe ich gesammelt. Ja, ey, ganz ehrlich. Ja, ist doch so, wir haben einen Podcast, der wäre ohne die ganze Zusammenhänge nicht passiert. Wir haben nicht in dieser Form. Wir haben viele Gäste im Podcast einladen können, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten und nicht bekommen hätten. Voll. Ich mach weiter Mucke.
Voll. Du machst Mucke, du machst geile Beats.
So, ganz einfach. Voll.
Und man hat auch alle Frauen jetzt bitte ausschalten. Man hat auch einen Ort, wo man einfach mal chillen kann und ja. Mann sein kann man das so sagen? Oder musst du es rausschneiden?
Nein, ich werde es nochmal ein bisschen anders formulieren.
Weil mach
der,
mal bitte.
Weil der Punkt
mein Anwalt ist hier.
Ja. Ja, ja, ja. F hat vollkommen recht. Ja, das hat mit Frauen nichts zu tun. Nee, aber das war der Punkt ist, da ich ihn auch so lange begleite und auch seine erfolgreiche Musikkarriere begleitet habe und danach, wo er nichts mehr von Musik wissen wollte und so weiter und so fort. Ich habe ihm immer gesagt, dir fehlt was. Dir fehlt einfach was, um dich auszudrücken, sei es durch Beats oder sonst irgendwas. Ich habe gesagt, mach wieder Beats. Ich bin da nicht alleine für verantwortlich, aber ich habe ihn da immer bekräftigt, weil ich gesagt habe, du musst das machen, was du liebst, um wieder einen Kanal zu haben.
Boah, das ist so gut.
Ja, nee, das ist aber so.
So das, einfach das Richtige.
Das merkt man. Und ich sag mal so, selbst wenn er hier sitzt und Beats macht, die er sich auf die Festplatte legt, dieser Prozess, einen Beat zu machen, hier zu sitzen, das zu machen, was er liebt, ich als Freund sag das so, ich habe eine Veränderung wieder festgestellt bei ihm, wo diese, ich sag mal so, klar, wir haben unsere Jobs und alles drum und dran, aber dieses Feuer oder diese Leidenschaft, die er in sich hat, wie du es eben gesagt hast, die er nicht ausgelebt hat und es ihn unglücklich gemacht hat oder beziehungsweise unzufrieden gemacht hat, ist vielleicht sogar das bessere Wort, dass das...
Manchmal weiß man es nicht
mehr. Ja, genau. Aber dass das dadurch wieder, und ich meine ganz ehrlich, wird der ein oder andere Beat wird benutzt oder ne, oder unser Podcast oder so, aber das ist einfach so, dass er musste diese, ich nenne es jetzt mal diese künstlerische Ader, dieses als Ausgleich oder was es auch immer ist, er muss diesen Kanal und dieses Ventil haben, um sich dort ausleben zu können, um diesen Ausgleich zu haben für sein allgemeines Leben. Und das sage ich, seitdem er hier ist, hört sich jetzt auch wieder philosophisch an oder so, aber man merkt einfach, dass sich das geändert hat und dass es gut ist, dass er es wieder macht. Ja, und das ist...
Oh, ich kann das 1000% nachvollziehen und ich kann auch jedem nur raten, keine Ahnung, wenn es einen Punkt in seinem Leben gibt hier, wo man sich entscheiden muss, ob gehe ich das Risiko ein oder nicht. Ey, wenn das Risiko abwägbar ist, wie jetzt in unserem Fall, was war das? 3 Monate Kündigungsfrist.
Genau.
Ne? Das, also wenn wir überhaupt von Risiko sprechen.
Ja.
So, ey. Also wirklich ein absehbares Risiko, was man sogar eingeht in dem Fall so. Und am Ende ist es auch nur Geld, das muss man halt auch sagen. So.
Genau.
Ich kann jedem raten, also jedem, wenn es so eine Entscheidung gibt, gehe ich das Risiko ein oder nicht, so, und das Risiko auch noch tragbar wäre, im Zweifelfall, geh das Risiko ein. Ja. Weil die Dinge, die passieren können, die kannst du nicht ahnen.
Ja.
Türen werden sich öffnen, wo du nicht mal wusstest, dass es diese Tür gibt. Das hat was mit Energie zu tun. So, dass Sachen passieren, die du einfach nicht auf dem Schirm hast.
Ja, ich sag das auch aus meiner Sicht. Ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich vorher so hier noch nicht gesagt, aber die Türen, die für mich aufgegangen sind, nur weil er dieses Studio hat oder weil wir diesen Podcast jetzt hier machen, ich durfte auch mit meinem Jugendidol oder meinem Wegbegleiter Moses hier sitzen, zum Beispiel einer, oder mit dem Vega oder mit anderen coolen Leuten. Ich genieße jeden Abend, die ich hier in Sigis Bar sitzen kann, mit den Leuten, und dieser Abend ist mir so viel wert. Und ich freue mich über jeden Zuhörer, der das hört, aber für mich persönlich ist es so wichtig, hier zu sitzen und den Leuten zuzuhören und diesen Abend zu haben, der mir ausstrahlend am nächsten Tag und in den nächsten Tagen einfach so viel Kraft gibt und so viel Freude macht, Das ist mir wichtig und das ist für mich eine Sache, die sich für mich ergeben hat, dadurch, dass er hier ist. Und dementsprechend, und ganz ehrlich, wir können es schon offen und ehrlich sagen, wenn wir nicht hier wären, dann wäre kein Moses hier gewesen. Auch unter anderem wegen dir natürlich, weil er oben war und wir darüber sprechen konnten oder der André oder
sonst. Fairerweise, ich habe dem 3000 Euro gegeben, damit er aber ich
mag euch. Danke, halt, wir hatten einen coolen Abend.
aber ganz kurz, es waren auch die 3000 Euro, also mindestens die 3000 Euro, die ihr unterschlagen habt bei dem Knebelvertrag.
Das waren 30.000, also
sind wir im grünen Bereich.
Ja.
Danke fürs Zerstören, Mann. Das sind meine ernsten Worte.
Nein, das ist schön gesagt.
Nee, aber nochmal, ey, wenn es ein Risiko gibt und das Risiko im schlimmsten Fall echt aushaltbar ist, geht das Risiko ein.
Ja.
Das ist meine Weisheit
des Tages. Super. Um zur nächsten Weisheit des Tages zu
ganz
kommen.
Ganz kurz, Weisheit des Tages, kriege ich noch hier eine Cowboy-Schorle. Ist das machbar?
Immer.
Sollen wir, genau, dann pass
Sigi.
Auf.
Sigi!
Wir machen hier nur eine Cowboy-Schorle. Und danach haben wir noch 2-3 Punkte abzufrühstücken.
Nur?
Ja, aktuell nur. Wir sind schon echt lang hier.
Ja, wir singen.
Der arme Kerl, der will auch immer irgendwann Feierabend machen. Wir sind echt immer so die...
Ja, aber ich kenne ihn. Der Sigi ist cool. Ich kenne ihn schon.
Ja, wir kennen ihn auch lange, aber...
Der ist cool, oder?
Ja, ja, wir kommen gleich zu einer Geschichte. Weil Sigi hat noch eine Frage an dich gehabt.
Ehrlich?
Ja, die werden wir gleich kurz einblenden hier. Mhm. Nach der Pause. Und dann wirst du sehen, wie versteckt lange ihr euch über Umwege doch kennt. Aber das lassen wir mal so stehen.
Ja.
Wir holen noch Getränke und dann
sehr gut.
Kommen wir zu Sigis Frage.
Sehr gut, unbedingt. Bumstigidi, bumstigidi, bumstigidi.
Ja, wir sind zurück aus der Getränkepause. Effe, wir haben eine Frage von Sigi an dich.
Von Sigi.
Ja, Sigi stellt unseren Gästen immer Fragen.
Mhm.
Das haben wir ihm vor kurzem eingeräumt, dass er das tun darf. Er hat immer sehr interessante Fragen für die Gäste.
Mhm.
Und wir haben natürlich auch eine Frage an dich.
Let's go.
Vom Sigi. Und zwar, ich spiele sie dir jetzt mal hier kurz vor. Wir werden das natürlich für die Gäste nochmal in perfekter Qualität einblenden.
Mach mal laut.
Ich mach's laut, so laut es geht für dich. Warte.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Hier, was ich sage wohl, du hast doch den Effe heute bei dir da mit dem Tobi am Stammtisch. Ich weiß ja, der Effe macht ja Musik seit vielen Jahren, ist ja ein bisschen der Dr. Dre aus Frankfurt und hat ja die gleiche Frisur, glaube ich, wie der. Was ich aber fragen wollte, ich meine mich zu erinnern, dass der Are mal Tischtennis gespielt hat. Ich habe mal vor vielen Jahren, habe ich mal meinen Neffe auf ein Turnier gefahren. Eigentlich sollte ihm seine Mutter fahren, aber die hat da irgendwie Krach mit ihrem Mann gehabt. Das war sowieso ein Idiot, weil es hat nur gesoffen und das ging auch nicht gut auseinander. Auf jeden Fall habe ich den Kleinen dann da hochgefahren auf ein Turnier und ich glaube, der hat gegen den Effe gespielt. Das war ein relativ großes Turnier, also irgendwie, weiß ich nicht, Hesseliga oder irgend sowas. Ja, die Jungs haben da auch Trikots gehabt und gute Schläger und so. Und er hat da ein Spiel gegen, glaube ich, gegen den Effe gespielt und hat da, ja, ich sag's mal so, ist da deklassiert worden, mehr oder weniger. War so ein spielerischer Offenbarungseid und der Effe hat dem da, glaube ich, ein Trauma zugefügt, tischtennismäßig. Und der Kleine, der hat von Kassel da oben bis Frankfurt auf dem Rückweg den ganzen Weg geheult. Ich muss da jeden McDonald's anfahren, da stimmt irgendein Burger oder so. Vielleicht fragst du den Effe mal, was aus seiner Tischtenniskarriere geworden ist, weil er hat echt eindrucksvoll gespielt. Ja, sagst du ihm nochmal schöne Gruß von hier hin in der Theke. Also, der Sigi.
Ja. So, Effe.
Ja, das ist eine richtig alte Kriegsgeschichte. Das ist vor FFMCs.
Zusammengefasst eindrucksvoll gespielt, hat er gesagt, ne?
Eindrucksvoll gespielt, ja. Ja, aua. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube so zwischen... Nee, wann wird man eingeschult? Nicht eingeschult, sondern wann kommt man auf die
weiterführende Schule?
Auf die Liebig-Schule, genau, auf die weiterführende Schule.
Mit 10.
Mit 10, so würde ich auch
mit
sagen.
10.
Ja, okay. Normalerweise 10 oder wenn du mit 7 in die Schule kommst, dann mit, ja.
Lustigerweise bin ich sogar mit 6 auf die Schule gekommen.
Ja.
Nein, mit 5. Ja.
Dann war es vielleicht 9.
Nee, ich war wirklich mit 5 auf der Schule. Die haben sogar so einen Test gemacht, ob ich schon früher aufgenommen werden kann. Ich musste irgendwelche Zäune malen. Das war ein Quatschtest, aber egal. Ich war mit 5 schon in der Grundschule. Das heißt, da war ich mit 9 auf der Liebigschule. Um 10 rum habe ich angefangen, Tischtennis zu spielen.
Ja.
Denn auf der Liebigschule gab es quasi, wie ich vorhin meinte, ich war in jeder scheiß Sport-AG, die es gab, habe ich Tischtennis entdeckt für mich. Und bis dato, ich hatte nicht mal einen Schläger gehabt. Ich kannte nur Tischtennis irgendwie Rundlauf. Aber ich hatte keinen Schläger, ne, mit der Hand so. Und mit 10, 11 dann habe ich schon angefangen, Tischtennis zu spielen. Und irgendwie hatte ich ein Talent dafür. So, ich hatte irgendwie schlimme Reflexe. Und obwohl ich relativ spät angefangen habe, also ich glaube, die anderen haben schon mit 5, 6, 7 angefangen und ich habe erst mit 10 oder so, habe ich bis 15, 16 Jahre, bis die Bomberjackenzeit angefangen hat, irgendwie habe ich Tischtennis gespielt. Und war dann auch irgendwie Hessenmeister und Co.
Ja. Geil. Aber es trifft sich jetzt auch wieder, weil es gibt ja, habe ich ja auch mitbekommen, auch bei dir oben im Studio gibt es ja jetzt eine Tischtennisplatte. Eine sehr gute sogar, ne?
Ey, voll. Das Ding ist, ich habe dann irgendwann wieder angefangen, Sport zu machen. So. Und habe einfach gegoogelt, was gibt's denn hier in der Nähe vom Studio an Tischtennisverein. Und in dem Fall gab es halt einen Tischtennisverein, TV Eschborn. Mhm. Und dann habe ich mich wieder angemeldet im Tischtennis. Also ich habe wirklich über 25 Jahre lang kein Tischtennis gespielt. Und habe dann wieder angefangen, Tischtennis zu spielen. Und habe mich im Verein angemeldet, bin da einfach mal hin. Und was ich gar nicht wusste, Tischtennis ist ein bisschen wie Fahrradfahren.
Ich wollte gerade fragen, man verlernt es nicht wirklich, ne? Also wenn man es mal so richtig...
Also zum Beispiel Basketball, das haben wir auch jahrelang gespielt so.
Ja.
Da ist auch eine ganz hohe körperliche Komponente dabei. So.
Ja.
Also so.
Ja,
so, stimmt. Also du weißt, ich war auch mal ganz gut im Basketball oder relativ schnell und was weiß ich so.
Ja.
Und aber wenn du dann halt irgendwie 10 Jahre keinen Sport mehr machst und dann wieder anfängst Basketball zu spielen, dann ist dein Kopf schon beim Korbleger. Aber dein Körper ist noch beim Einwurf so ungefähr genau, so. Und beim Tischtennis war das bisschen entspannter. So, also beim Tischtennis war wirklich so, ich konnte es irgendwie noch. Ey, und jetzt ist das mein Sport. So, also als Gangster-Rapper muss man auch einen harten Gangstersport machen und das ist mein Tischtennis.
Geil.
Genau. Und in dem Rahmen habe ich mir auch eine Tischtennisplatte besorgt. Und lustigerweise, inspiriert von Vega, der in seinem Studio auch eine Tischtennisplatte hat.
Ja, haben wir drüber gesprochen.
Genau.
Mit ihm tatsächlich, ja.
Wie? In seinem Podcast meinst du?
Ja, ja. Ach so, okay. Er war ja schon vor dir bei uns.
Okay.
Und da haben wir auch so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen.
Also das war wirklich so krass, der hat eine Tischtennisplatte. So, und wieso ich nicht? So, und dann habe ich mir auch eine geholt. Und
das war auch so ein kleiner Gangster-Rap-Battle dann. Was der hat, muss ich auch haben.
Ey, voll. Vor allen Dingen, dass wir dann auch anfangen, Musik zu machen und er irgendwie Tischtennis-Fan ist und ich Tischtennis aus der Jugend kenne und auch wieder im Verein spiele, sozusagen.
Ja.
Das war halt so... es hat gepasst. Also nicht nur musikalisch, oder in erster Linie musikalisch und jetzt spielen wir jedes Spiel 50 Euro. Einsatz. Der Spieler in uns wird auch befriedigt.
Ja, ich muss zugeben, ich habe auch schon den einen oder anderen Euro verloren. Ich glaube, ich habe noch keinen Euro gewonnen. Tobi schon, ne?
Ja, mit der Hand.
Ja, genau. Wir haben irgendwann gesagt, um das auch den Zuhörern zu erklären, weil zum Beispiel Vega und Effe ja ziemlich gut sind im Tischtennis mit Schläger, haben wir es irgendwann für die Anfänger oder für die nicht so ganz Tischtennis-versierten Menschen, haben wir uns darauf geeinigt, dann Turniere oder Doppelturniere mit der Hand zu spielen.
Voll.
Weil es was anderes ist, ne?
Ey, in dem Moment ist all die Skills, die du hast, beim die sind weg. Also die sind weg. So, du kannst ja nicht mehr andrehen, du kannst keinen Schnitt mehr machen.
Genau.
So, und in dem Moment ist es halt fair. Und deswegen, wir hatten auch schon ein heftiges Tischtennis-Match Frankfurt-Berlin.
Ja.
Da hat der Vega und ich haben gegen Engie und sein Produzent Heku gespielt.
Da ging es am Ende um 250 Euro.
Aber mit Schläger dann, oder?
Nein. Schläger wäre ja Quatsch gewesen. Ja, Handtischtennis. Okay. Also Doppelmatch Frankfurt gegen Berlin.
Ja, so schlägt der Puls auf jeden Fall hoch.
Warum fragt ihr nicht, wer gewonnen hat? Ja, Frankfurt natürlich.
Also
ja, die Frage stellt sich doch gar nicht.
Aber 250 Euro in die Portokasse.
Voll, aber fünfte Satz, keine Ahnung, wie viele Verlängerung. Also da ging es um alles. Mit zwischenzeitlich Besprechung, hier Taktik, guck mal, spiele mehr auf der Rückhand und was weiß ich. So, also Handtischtennis kann ich wirklich jedem empfehlen, der also Handtischtennis ohne Schläger, ne?
Ja, der Spaß dran hat, aber
genau, also damit einfach die Skill-Level erstmal angeglichen sind.
Ja.
So.
Ja.
Weil andrehen gibt's nicht.
Ja.
So, ey, das war geil. Also ich tatsächlich, ich habe ja auch irgendwann wieder angefangen Basketball zu spielen, bis mir jemand die Rippe gebrochen hat. Und seitdem habe ich für mich beschlossen, ey, fick Basketball, Tischtennis ist mein neuer Sport. So, weil ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal zum TV Eschborn gegangen bin. Ich komme da an, ey, ich schwöre dir, da war ein 80-Jähriger, ein, keine Ahnung wie viel, 84-Jähriger, ein 74-Jähriger. Und mit denen habe ich erstmal Tischtennis gespielt. So, die haben mich halt aufgenommen so und ich... Aber das war einfach so ein Zeichen, ey, guck mal, die sind so alt und spielen immer noch Tischtennis, so.
Ja.
Das ist mein Sport, das kann ich, also Basketball kann ich nicht mehr machen mit 74.
So. Ja, wird schwierig vielleicht.
Und
ja.
Wie gesagt, ich für mich habe beschlossen, ey, Tischtennis ist jetzt wieder mein Sport, nach 25 Jahren. Und ich bin happy damit. Und das ist anstrengend, das ist nicht irgendwie, dass du nicht schwitzt oder was weiß ich. Das ist schon anstrengend, wenn du es richtig machst.
Ja, der psychische Druck ist auch, also als ich mit Andrea zusammen im Doppel gespielt habe, das...
Tatsächlich ist die das Gehirn ist wichtig. Du musst deinen Fokus haben.
Ja.
Ich meine es ernst.
Ja, so, ich weiß.
Ich glaube, da wird viel über den Kopf entschieden.
Ja, der Druck steigt auf jeden Fall. Also ich habe das auch gemerkt. Wie beim Tobi.
Keine Wahl.
Wir waren das Match nach. Aber ich glaube, du warst mit wem warst du?
Mit mir? André.
Mit dem André. Ah, da habt ihr gewonnen, ne?
Zweimal,
ja. Okay.
Du hast dir deine Partner getauscht, aber
ja, ich glaube, das war Tobi und Vega und Effe und Levent.
Das war knapp.
Ohne warst Effe und du gegen Vega und mich.
Stimmt.
Wir haben beide gewonnen.
Ja, aber ich war so ein bisschen abgefuckt, weil ich eigentlich dachte, ich bin der Erstgewählte und wurde dann erstmal rausgewählt und zum Getränkeholen abgestempelt.
Also ich gebe zu, Vega und ich haben auch schon ein bisschen Competition, ne?
Ja, klar.
Also,
ja, verstehe.
Natürlich.
So. Ja, gut. Schöne Grüße. V, deine 150 Euro von gestern, die liegen gut bei mir.
Sehr gut.
Ja, da reden wir nochmal über Druck.
Ja. Wir haben, weil wir langsam, glaube ich, zum Ende kommen müssen hier, weil der Sigi auch irgendwann seine Rollläden gerne schließen möchte.
Ah ja.
Ja, es ist wie es ist.
Ah ja.
Der Sigi hat, was ich machen muss. Sigi hat auch seine Öffnungszeiten. Wir haben eine Jukebox hier in Sigis Bar, die wir natürlich auch auf einer Spotify-Playlist haben. Die Songs, die da drauf sind. Und jeder Gast darf sich den einen oder anderen Song wünschen.
Ein Song?
Du darfst dir auch 10 wünschen, habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Mir fällt aktuell nicht mal einer ein. Deswegen,
super. Mir würde sofort einer einfallen, weil ich weiß, dass dieser Podcast noch einen Moment braucht, bis er rauskommt. Aber wir würden heute Nacht quasi den Release von einem Song von Moses Pelham feiern. Der Song heißt Insignia.
Sind wir wirklich am Ende oder wollen wir noch kurz über den Videodreh sprechen, der sehr...
Das wollte ich gerade sagen.
Wollen wir noch kurz drüber sprechen?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Okay, let's go.
Das wollte ich kurz anspielen. Und zwar würde ich gerne diesen... Ich habe heute tatsächlich nur einen Song und ich würde gerne diesen Song draufsetzen. Einmal, weil er natürlich heute Nacht, während wir aufnehmen, Release feiert. Das wird noch einen Moment dauern, bis das rauskommt. Aber... Mir ging es da um den Videodreh und zwar wurden wir drei, also Levent, du und ich, eingeladen, um diesem Videodreh beizuwohnen.
Voll.
Was mich...
Ja. Weil wir auch bei den Aufnahmen dabei waren. Genau. Ne?
Als, ja gut, man als, kann als auch Modus so sagen, weil du hast den Beat gemacht.
Zusammen mit dem Pascal.
Genau.
Genau. Noise Lab.
Genau. Und
aber er war jetzt bei den Aufnahmen nicht dabei. Also wir vier waren bei den Aufnahmen irgendwie dabei.
Ja.
Von Insignia.
Genau. Ja. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da auch irgendwie eingeladen wurde. Und im Endeffekt sind dann wir drei zu diesem Videodreh gefahren, der an der Frankfurter Messe stattgefunden hat, auf einem Parkdeck. Also es war ein Teil des Videodrehs, der da stattgefunden hat, und wir wurden da eingeladen dazu.
Sorry, ich muss gerade an diesen Typen denken.
Und wussten auch nicht genau, was uns erwartet. Und ich versuche es wirklich kurz zu fassen. Wir sind
müssen wir uns kurz fassen?
Ja, so ein bisschen.
Okay, let's go, mach mal.
Wir sind, wir haben im Studio schon so ein bisschen was vorgetrunken, um uns quasi auf den schönen Abend vorzubereiten.
Ja.
Sind dann statt mit der S-Bahn zu fahren, dann doch mit einem Uber hingefahren, haben den Levin eingesammelt, und ich war der Meinung, dass ich genau weiß, wo es lang geht. Habe uns erstmal an den falschen Messeeingang gebracht, und wir mussten relativ lange laufen, um dann an den eigentlichen Eingang zu kommen, in den wir mussten.
Von genau, der von uns, der auch uns gesagt wurde.
Ja, der uns gesagt wurde, ja.
Ich hab's offizielle Eingang für uns.
Ja, ich hab's halt irgendwie nicht hinbekommen.
Ja.
Und da war Levent schon auf so einem gewissen Stresslevel, weil wir schon relativ lang gelaufen sind, um dann
anzukommen. Wir sind eine halbe Stunde, 25 Minuten gelaufen, ne?
Ja, aber ich, okay. Also ich würde...
So eine große Messe.
Ich würde das Stresslevel auch verstehen.
Ich sag dir ehrlich, um in die Messe reinzukommen, das ist gar nicht so einfach. Wenn nicht offizielle, also wir reden von einer Corona-Zeit, wo alles zu ist, so.
Genau.
Wenn es keinen Haupteingang gibt, gibt es natürlich wie früher IAA über den Zaun klettern, das gibt's noch, natürlich so, aber wenn du das nicht machen willst, find mal einen Eingang zur Messe. Das ist gar nicht so einfach.
Genau.
Also Frankfurter Messe.
Ich erinnere dich, was war's? Drei Fragezeichen, Live-Hörspiel oder wo auch immer, wo wir auch irgendwo quer in den Feld reingegangen sind und ich zufällig den Security kannte?
Genau, das war eine Live-Veranstaltung. Also das war eine große Veranstaltung.
Ja, vor Corona.
So, und ist ja alles leer. So, und ey, wir sind jetzt auch halt irgendwie alt genug, um nicht mehr über den Zaun zu klettern.
Ja,
oder zu alt, um über den Zaun zu klettern, so.
Im Endeffekt war es so, dass
wir haben den Eingang gesucht.
Genau, wir haben im Endeffekt nach einem längeren Fußweg den Eingang gefunden, und das war eine relativ große, breite Straße, auf der eigentlich nicht, die eigentlich gar nicht befahren war, und uns kam ein Security sehr aufgeregt entgegen, mit Hände winkend entgegen, und als er uns dann erreicht hat, hat er irgendwie gerufen, wissen Sie eigentlich, dass Sie sich in Lebensgefahr befinden?
Der hat uns einfach angeschrien.
Ja, er hat geschrien.
Der hat uns einfach angeschrien, genau. So, wissen Sie, dass Sie sich in Lebensgefahr befinden, genau. So.
In dem Moment haben wir uns, um das bildlich zu beschreiben...
Hat er eine Knarre gehabt, oder?
Nee, der hat keine Knarre gehabt, oder wir auch nicht.
Das war so ein Typ mit so einer gelben Weste.
Warnweste, ja.
Gelben Warnweste, also als wie so ein...
Und warum war sie in Lebensgefahr?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir haben uns dann einmal irgendwie um den Kreis gedreht, links und rechts geguckt, so, und ich schwör dir einfach nichts... Kein Auto, kein Mensch.
Wenn man so ein Bild beschreiben müsste, wäre das wie in so diesen alten Western-Filmen, wo diese Gebüsche so über die Straße wehen. So sah das aus.
Nichts.
Und er ruft so, wissen Sie, dass Sie sich in Lebensgefahr befinden? Sie laufen hier auf einem Autobahnzubringer.
Das ist original, so alle sind hier Scharfschützen oder was für Lebensgefahr, wovon redet er? Links, rechts, nix. So weit und breit kein Auto, kein Mensch, kein nix.
So, Levin hat sich relativ schnell, ich sag jetzt mal, der Gefahr entzogen, um nicht mit diesem Menschen sprechen zu müssen.
Nee, das Erste, was er gesagt hat, hier, ich höre Sie gut, genau, Sie müssen nicht so schreien. Genau.
Sie müssen nicht schreien, ich kann Sie gut verstehen. Das hat der Typ nicht verstanden, hat weiter in einem relativ lauten Ton gesprochen. Levin ist hat sich etwas von uns entfernt. Und danach sagt... Habe ich halt gedacht, okay, komm, ich übernehme jetzt mal den vernünftigen Part.
Du wolltest ein bisschen die Wogen glätten.
Ja, ich wollte die Wogen glätten und habe gesagt, hier, pass mal auf, wir sind hier zu einem Videodreh eingeladen worden, wir haben auch ein Schreiben dabei, dass wir hier sein dürfen, und es gibt auch ein
Komparsen,
Pass... Ja, es gibt auch ein Passwort, das wir hier beim Eingang nennen sollen, damit wir Eintritt haben.
Jetzt kommt's Beste.
Und auf diesen Satz von mir mit dem, wir haben auch ein Passwort, hat dieser Security-Mensch reagiert mit so: Ja, ja, ich weiß, das Passwort ist Insignia.
Also das Passwort, also er hat euch verraten.
Nee, das, genau, das Passwort war, sehr gut, also das Passwort war Insignia und der Typ sagt zu uns: Ja, ja, das Passwort
ist Insignia. Ja, ja, ich weiß, das Passwort ist Insignia. Ey, ich schwör dir, mit dem Motherfucker gewinnst du keinen Krieg. Also, nein.
Und in dem Moment habe ich gesagt,
alles schief gelaufen.
Und in dem Moment habe ich gesagt so, habe ich halt gesagt so: Okay, passen Sie auf, ich hätte Ihnen das jetzt auch gerne genannt, das Passwort, aber das haben Sie mir ja schon gesagt. Aber dann können wir ja an der Stelle dann auch rein. Und dann sagt er noch so, weil es halt eine Straße ist, ne, wo auch so, also Schranken sind. Irgendwie, ja, beim nächsten Mal kommen Sie vielleicht mit einem Fahrzeug.
So, zu Fuß durch ein Drive-In.
So, wir sind mit der S-Bahn gekommen oder mit dem Uber. So, was für ein Fahrzeug? So.
Insignia vielleicht.
Ey, der arme Mann.
Ja.
Hat einfach Langeweile. Das Ding ist, der ist Security an einem Eingang in der Corona-Zeit. Also Eingang Messe in der Corona-Zeit. Ey, der sieht keinen Menschen die ganze Zeit. Der hat einfach Langeweile gehabt.
Aber sein Auftrag wäre gewesen...
Plus, muss man halt sagen, wäre er intelligenter, hätte er wahrscheinlich nicht den Job. Das war jetzt vielleicht asozial von mir, aber ist doch so.
Vor allem hätte er nicht das Passwort gesagt.
Ich wollte gerade sagen, sein Auftrag wäre gewesen, zu sagen... Hallo,
nee, aber ich würde sagen, ey, er hatte Langeweile. Und, ja. Also, und dann mussten wir halt kurz dran glauben. Ey. Aber das Passwort war wirklich... Also in dem Moment, ich hatte schon meine Jackie-Dose bei mir, so in dem Moment hatte ich schon... Also ich habe nur noch auf meine Jackie-Dose geguckt, um einfach nicht zu lachen. So, also, ein Idiot sagt das Passwort.
Der einzige Auftrag, den er hatte, wäre gewesen, entschuldigen Sie die Herrschaften.
Oh, wie ist denn das Passwort?
Was machen Sie hier? Was machen Sie hier?
Genau.
Wie so einen schlechten Agenten-Thriller.
Unsere Antwort wäre gewesen, wir sind hier zu einem Videodreh. Dann wäre seine Frage gewesen, gibt's ein Passwort?
Die Taube fliegt in der Nacht bei Regen.
Dann hätten wir gesagt, der Adler ist gelandet. Das Passwort heißt Insignia. Und er hätte gesagt, Sie dürfen passieren. So, damit wäre die Sache durch gewesen. Aber er hat es geschafft.
Der hat einfach alles falsch gemacht.
Er hat alles falsch gemacht. Wissen Sie, dass Sie in Lebensgefahr sind? Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft, am Ende ins Messegelände reinzukommen, dank des sehr gut arbeitenden Security. Sind dann auch noch echt lange gelaufen, um auf dem Parkdeck 44 zu landen, wo wir auch hochlaufen mussten, weil es halt keinen Aufzug gab.
Voll. Aber ich hatte irgendwie zwei Jackie-Dosen intus.
Kann man rumlaufen. Okay. Ja.
Ja.
Nee, war ein sehr geiler Videodreh. Und was wir auch nicht wussten, dass wir, nachdem wir schon so ein bisschen vorgeglüht haben, wie man das ja in der Jugendzeit heutzutage nennt, dann in ein Auto steigen mussten und mit 90 km/h auf einem Parkdeck mehrere Runden im Kreis fahren mussten.
Ich muss ja sagen, ich habe das Video schon gesehen. An einer Stelle sieht man halt auch, wie fucking schnell der Moses fährt. Und ich versuche irgendwie ein bisschen auf cool zu machen, so irgendwie ganz entspannt. Und man sieht einfach, wie mein kompletter Körper irgendwie verkrampft im Wagen ist. Also weil er so spiel zu schnell fährt.
Das Schöne ist, wie gesagt, wir setzen diesen Song auf die Playlist. Und wenn der Podcast hier oder diese Folge draußen ist, wird man das Video schon lange gesehen haben oder sehen können. Yes. Und mir ging es auch so, ich saß ja mit Levent hinten und wir sollten im Auto so ein bisschen feiern und die Stimmung dieses guten Songs genießen und ein
bisschen durchdrehen.
Und auch, durchdrehen, oder? Genau. Und ich war teilweise damit beschäftigt, mein Leben zu retten. In der Kurve.
Security hat es euch vorgewarnt, ne?
Bitte?
Der Security hat euch vorgewarnt.
Ja, genau.
Stimmt. Sie befinden sich in Lebensgefahr. Ja,
das stimmt.
Also, ey, der Moses ist wirklich jetzt schnell gefahren. Also, ja. Ich hatte auch das Gefühl, der fährt halt gern schnell, ne?
Ja, ja, aber jetzt macht das alles Sinn.
Ja,
der Security wusste, was passiert und hat gemeint, wissen Sie, dass Sie sich in Lebensgefahr befinden? Ja, weil er wusste, was passiert bei diesem Video.
In so einem schlechten Film. Drehen Sie jetzt um.
Ja, stimmt. Ach. Stimmt.
Aber das sind so Situationen, ich wünschte, ich hätte eine Kamera laufen lassen. Also spätestens bei dem, wir haben auch ein Passwort, Insignia, ja? Also spätestens da, so, das war wirklich so, okay, so, also wie falsch kann man alles machen?
Ja.
So, also weißt du, so, wenn...
Ja.
Hey, boah, das war so lustig.
Jetzt.
Nein. So. Aber das Lustige war ja, dass Levent halt überhaupt nicht auf Späße ausgelegt war. Genau. Der ist einfach vorne weg. Keine Ahnung, 20 Jahre vorher hätte er es halt einfach gefangen.
Ja, Levent ist weiter gestiefelt und.
Ey, ist einfach. Das war lustig.
Es war ein wunderbarer Abend und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich an der Stelle, wo ich im Studio angekommen bin und klar war, dass wir jetzt starten zu diesem Videodreh, hätte ich gerne so eine Kopfcam gehabt, der einfach diesen kompletten Abend mitfilmt. So als Making of.
Muss ja auch sagen, Katja Kuhl,
ja.
Regisseurin,
ja.
Ultra bekannt in der Hip-Hop-Szene,
ja.
Und ultra einfach richtig gut.
Ja.
Gut, Qualität, alles so. Ich glaube, die hat uns gesehen mit den Jackie-Dosen in der Hand. Die hat schon ein bisschen gewusst, okay. Gut. Ja,
könnte schief gehen.
Ja, weil sie so gut ist, weil sie wahrscheinlich so gut ist, hat sie gesagt, okay, die kriege ich irgendwie unter.
Das ist professionell, ja. Ich kann auch noch ein Zitat von diesem Abend an der Stelle anbringen und auch nochmal ganz, ganz viele und liebe Grüße an Katja Kuhl, falls sie das hier hört.
Ihr müsst ihr auch in den Podcast einladen.
Würde ich gerne tun. Wenn sie Lust und Zeit hat, ist sie absolut willkommen.
Ja, aber würde ich gerne tun und ich lade sie ein.
Wir machen das.
Ja, mach das.
Wir laden sie gerne ein, wenn sie Lust
hat. Habt ihr schon eine Frau hier gehabt?
Nein.
Ja,
Katja
Kuhl, ladet sie ein.
Wie gesagt, wenn sie Zeit hat und Lust hat,
unbedingt. Sie
ist absolut eingeladen. Wäre wunderbar. Sofort. Es gibt da ganz viele Anekdoten, über die wir mit ihr sprechen können.
Voll.
Weil ich muss an der Stelle dazu sagen, dass sie auch einige Videos für Rapsoul gedreht hat. Ja, und vor allem viele Fotos gemacht hat. Bei Videos muss ich sagen, nicht stimmt. Ich muss mich korrigieren. Sie hat auf jeden Fall so gut wie fast alle Fotos von uns gemacht. Videos müsste ich gerade kurz überlegen. Weiß ich gar nicht genau. Nee, wir hatten noch andere Regisseure.
Aber soweit ich weiß, hat sie fast alle Moses-Videos gemacht.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, und also ich als Außenstehender habe ja auch schon andere Interviews gesehen. Die hat sehr viele legendäre Videos gemacht. Ja.
Plus, ich habe die vor 8 Jahren angefragt wegen irgendwas, Fotos, dies, das. Für damals für einen Künstler, den ich produziert habe. My Crush. Und es war so ein Newcomer.
Ja.
Und die hat den einfach gekannt. Also die war einfach, was Hip-Hop betrifft, jetzt einfach ausgekannt. Also ja. Wir reden wirklich Newcomer, dies, das. Sie hat ihn gekannt und das hat mir irgendwie gezeigt, die kennt sich aus, die interessiert sich für Hip-Hop.
Absolut.
Und das hat mich sehr beeindruckt.
Absolut.
So. Und wie auch immer, wir haben hier ein bisschen ich weiß gar nicht, ob wir ihr das Leben schwer gemacht haben, aber sie hat uns gesehen.
Glaub
mir. Mit Jackie-Dosen, alle waren hochprofessionell am Set, dies, das so. Und dann waren einfach 4 oder 3 Motherfucker mit. da waren auch noch Jackie-Dosen am Set. Also gefühlt hatten wir unendlich Jackie-Dosen.
Ja. Ja.
So, sagen wir so, das hat ihre Arbeit nicht einfacher gemacht.
Nein, aber ich muss sagen.
Aber ganz kurz, wenn ich das aus dem anderen Interview weiß ich das zufällig. Ich glaube, es war nicht so schwer wie damals das Azad-Video gegen den Strom mit 50 Jungs aus der Nordi durch Offenbach zu laufen oder so.
Stimmt, das hat sie auch gedreht, ne?
Da hat sie mal auch ein paar Anekdoten erzählt. Ich glaube, das war vom Polizeieinsatz mäßig und so nochmal eine andere Ausnummer.
Klar, die waren alle Jahre gekommene
Hip-Hopper mit Jackie-Dosen.
Die waren vermummt.
Ja, das genau. Das
ja auch. Gut, aber man muss dazu sagen, jetzt beim Insignia-Dreh, da waren ja auch paar Insignia-Autos dabei von Opel.
Ja.
Also Alkohol sollte da eigentlich nicht im Spiel sein. Vielleicht schneidest du das jetzt raus.
Bei Fahrern. Na, der Fahrer. Ich meine, ihr seid ja nicht gefahren.
Nee, wir sind nicht gefahren.
Nein. Und der Moses hat auch nicht mit uns getrunken.
Nein.
Kein Fall. Das macht er ja nicht.
Hinterher wahrscheinlich nicht. Vielleicht.
Nein.
Wer ist gefahren?
Der Moses.
Hinterher habe ich gesagt.
Moses war nüchtern. Ja. Weiß ja jeder.
Aber ein Zitat möchte ich gerne an der Stelle noch anführen. Es ging auch so ein bisschen darum, was man so anzieht auf einem Videodreh, weil es ja schon auch irgendwie wichtig ist, ne, wie man aussieht, wenn man vielleicht ein paar Sekunden zu sehen ist im Video. Und ich hatte einen, ich sag mal so hell orangefarben Pullover an. Und als es darum ging, um die Outfitwahl, bevor wir ins Auto steigen, um das zu filmen, war Katjas Ansage, Nee, Steve, hast du noch einen anderen Pulli dabei? Weil dein Pulli ist mir etwas zu laut. Das fand ich sehr gut. Das ist so eine künstlerische Aussage.
Ja, aber du kannst sofort was damit anfangen.
Ja, klar. Der ist zu laut. Der ist fürs Bild zu laut. Ja. So wie wenn du Streifen trägst, passt auch nicht so gut. Am Ende waren wir halt dann irgendwie dann doch in Schwarz-Weiß gekleidet.
Ich hatte auch einfach nichts von dem an, was ich dabei hatte. Ich habe irgendwie ein T-Shirt von Mo bekommen.
An der Stelle nochmal schönes, also großes Dankeschön. Ich habe auch einen neuen Pulli bekommen.
Hast du den behalten? hast du den mitgenommen, ja?
Ja, ich habe den einfach angelassen.
Aber sag doch mal ehrlich, hoffentlich
wird er jetzt nicht zurückverlangt an der Stelle.
Diese unendlichen Jackie-Dosen, die da am Set waren, ja, das war toll, ne?
Das ist schön. Ja.
Wir sind auch immer noch offen für Sponsoren, übrigens.
Ja, stimmt, wir sind auch an der Stelle offen für. Wir brauchen auch noch einen kleinen Sponsor, weil der Sigi hat immer mehrere Deckel offen hier bei uns. Also, beziehungsweise wir haben Deckel bei ihm offen.
Ah, ich fand das so schön. Das Ding ist, da wurde mit diversen Autos gedreht, irgendwie mit irgendwie Kameras, die am Auto befestigt werden. Genau. Und das ist ja nicht ohne. Da wurde ja, glaube ich, ein extra Kamerateam nur dafür engagiert und was weiß ich. Auf jeden Fall waren da viele hochprofessionelle Leute am Start.
Plus uns drei.
Und ihr.
Plus uns besoffene drei, so.
Ja, aber ganz ehrlich, und nochmal, um
diesen
Nostalgie-Flash zu bekommen. Steve hat mir ein Foto geschickt.
Von was?
Von dir, von Steve, von Levent und Moses.
Ja.
Und das ist das, was, um jetzt nochmal den Draht zu schlagen zu vorhin, ne? Wenn man das vorhin ohne D.
Ja,
für nicht Frankfurter. Nee, aber ich habe das nur geantwortet mit Legenden und Steve. Nee, aber Spaß beiseite.
Schönes von Antwort.
Was ein
richtig harte Diss. Effe, Levent, Mo und Steve war beim Bild und dann kommt die Antwort zurück. Geil. Legenden und Steve.
Ja.
Danke.
Okay. Nee, Spaß beiseite, aber das ist, was wir vorhin hatten als Thema, ne? So zu sagen, guck mal, dass einer meiner besten Freunde mit den Jungs, die ich seit 30 Jahren verfolge, 20, 25, ist egal. Und der Mo und der Kreis schließt sich und es ist. Ich habe das einfach nur gefeiert, dass ihr da zusammen seid und einen coolen Abend habt. Also dieses Foto, vielleicht können wir das auch nochmal bei Instagram reinballern, weil...
Auf jeden Fall.
Geile Nummer.
Ja.
Es war auch ein geiler Abend.
Definitiv.
Das Ding ist, auch die letzten, keine Ahnung, 20 Videodrehs, die ich hatte, war ich immer vor der Cam, plus meistens Regisseur.
Mhm.
Und in dem Fall war ich einfach nur der besoffene Gast. Gastrolle, so, ja, also genau. Wirklich
Statist,
so.
Fast
Statist. Gastrolle, sowas so.
Ja.
Ey, es war was ganz anderes.
Komparse,
es war was ganz anderes.
Komparse ist auch, ja, wir waren ein bisschen mehr als ein Komparse.
Mhm.
Also wir haben uns zumindest so gefühlt.
Ja, genau, wollte gerade sagen. Also ja gut. Dann lass
aber
es
ganz
bei
gut,
Statisten.
Ihr habt das jetzt gerade gut überbrückt mit eurem ganzen Gerede hier. Wobei ich glaube,
ich
am meisten geredet habe.
Ich wollte gerade sagen, sowas.
Also das war übrigens meine Anekdote plus den Song, den ich auf die Playlist packe.
Ja, das ist ein guter Song.
Ja,
ja, aber habt ihr noch einen?
Ja, ich kann meine Anekdote, da kann der Effe vielleicht noch ein bisschen überlegen, aber ich werde ein Problem haben.
Ja.
Weil ich glaube, mein Song, den ich mir jetzt wünsche und wo der Effe wahrscheinlich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, den wird es bei Spotify wahrscheinlich nicht geben. Ich wünsche mir nämlich Effe vom ersten FFMC-Tape mit Ich mache, was ich machen muss. Ja. Die Sache ist die, ich habe einen kleinen Tipp. Mhm. Ein Lifehack sozusagen.
Mhm.
Ich weiß, das ist nicht vom Effe, aber es gibt bei YouTube das erste FFMC-Tape hochgeladen, komplett. Ich weiß nicht, wie lange das geht.
Wollen wir ihn verklagen?
Nee, weil sonst habe ich ja ein Problem, das Lied irgendwie hier unterzubringen.
Dieses Lied. 16-jährigen Ross Bottrop.
Das Ding ist, Achtung, dieser Song wird nicht auf der Playlist sein, aber ich empfehle es euch allen.
Warte mal, ganz kurz. Wir vom Song von mir?
Naja, stopp. Ja.
Ich kann jeden Song, den ich will, auf Spotify hochladen.
Ja, den hast du ja nicht mal gehabt, um mir zu geben, mein Freund. Egal. So, pass auf.
Ich mache, was ich machen muss.
Ich mache, was ich machen muss.
Ich habe den Song bestimmt irgendwo.
Ja, stopp.
Ich kann den hochladen.
Nee, ich mache, was ich machen muss. Ist bei Soundcloud. Ich mache, was ich machen muss. 2. Aber den feiere ich nicht so wie den ersten Teil. Der ist auch gut. Aber den ersten Teil, deshalb sage ich, geht auf YouTube, gebt ein FFMCs, dann kommt das FFMCs erste Tape und ungefähr bei 1 Minute 9, 1 Minute 10 fängt der Song an. Ich mache, was ich machen muss. von Effe.
Eine Stunde neun, meinst du?
Entschuldigung. Eine Stunde neun, genau. Eine Stunde zehn fängt der Song an. Der geht auch nur zwei, drei Minuten, wie das heute so gang und gäbe ist. Damals nicht so, aber... Und ich feiere den bis heute. Es ist einer meiner Lieblingssongs und ich nenne deshalb auch bis heute den Effe meinen Lieblingsrapper. Sorry Moses, sorry Vega, aber... Azad auch noch, aber... Ich liebe euch alle, aber Effes Stimme, Effes Lache, sorry, ich mache, was ich machen muss. Ich weiß noch, einer meiner ersten Autos, Tape Deck, FFMC's Tape, dieser Song, ich mache, was ich machen muss, alleine diese Aussage hat uns heute schon ein paar Mal verfolgt.
Das stimmt.
Das ist mein Song, den ich gerne auf die Playlist packen würde, die es nicht gibt. Wenn der Effe das hinbekommt, den zu hochzuladen, bei Spotify kommt er natürlich in die Playlist. Ich glaube, er hat ihn nicht, weil ich verfolge ihn seit 20, 25 Jahren und sage, den musst du mal digital machen. Hat er gesagt, geht nicht. Mal gucken, was passiert. Wir werden sehen.
Wow. Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, wenn man das auf YouTube sucht, an alle Hörer, erwartet nicht zu viel, was die Qualität des Sounds betrifft.
Ah.
Nee, weil es hat jemand... quasi
ja,
vom Tape hochgeladen.
Das scheiß doch mal da drauf.
Sorry, warte, ich bin gerade... Also mir ist schon bewusst, dass Tobi mich gefühlt auf jeder Party, wo er besoffen ist, darauf anquatscht.
Und das waren einige. Gebe ich offen und ehrlich zu.
Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, aber...
Nicht den Feierteil.
Nee, ich könnte versuchen, das Ding doch auf Spotify hochzuladen.
Ich würde dich so feiern. Das ist 1000 Klicks nur von mir. Und
eigentlich spricht nichts dagegen. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt meine Faust darauf, dass ich das machen werde.
Geil. Und da geht ein so. Jugendtraum für mich in Erfüllung. Weil ich habe ihn wirklich... Nein. Lachen mal beiseite. Ich habe ihn wirklich rein? Im Divine.
Aber wir reden von 98... 99?
Ja, ja.
Okay, ja, ja. Den Song werde ich besorgen. Ich werde ihn digitalisieren. Ich werde ihn auf Spotify hochladen.
Wow.
Und dann könnt ihr ihn auf eure Spotify-Liste machen.
Wow, ganz ehrlich. Weil ich habe dich schon oft gefragt und du hast gesagt, nee, den gibt's nicht. Das hast du immer, das war deine Standardantwort. Wenn ich dich tausendmal gefragt habe, hast du tausendmal gesagt.
Ich weiß auch gar nicht, wie alt ich war damals. 18, 19. Ich glaube, das war die Zeit, als das mit der ersten Single... bei Emi nicht geklappt hat, dann ja. Habe ich das Ding geschrieben, glaube ich.
Genau.
Okay.
Es war auch original, ich glaube, es war ein Song ohne Hook, ne? Es war
ja,
einfach
ja.
So
ja.
Drei Minuten durchrappen, nee. Mäßig so.
Aber ganz ehrlich,
meine Stimme ist noch voll hoch.
Na, deine Stimme ist geil. Jetzt mal ganz.
Aber
jetzt bin ich wieder Fanboy.
Im Verhältnis zu heute ist die hoch.
Ja, natürlich.
Ich war ja 18.
Ja, egal.
Klar ist die hoch.
Nein, nochmal, ich feiere diesen Song und wenn ihr ihn hört, wisst ihr warum, weil. Ne? Allein diese Aussage, ich mache, was ich machen muss. Und jetzt nochmal, weil es gibt bei Soundcloud, ich mache, was ich machen muss, 2. Und der ist gut.
2 Jahre danach, aber...
Ja, das war 2000 oder irgendwas. Aber der Punkt ist der Beat vom ersten Teil und deine... Und jetzt versteht es nicht falsch, aber deine... Wie soll ich sagen? Heute würde man bei Germany's Next Top Model würde man deine Attitude...
Meine Attitude?
Nein, aber dieses... Ich mache, was ich machen muss. Diese Aussage und der Text und deine Stimme, die spiegeln es einfach wieder, dass du einfach sagst, ey Leute, du sagst es ja auch in dem Song. Und selbst wenn es keinen interessiert, dieser Reim existiert. Nee, andersrum. Und selbst wenn es keinen interessiert, der Reim existiert, selbst wenn es keinen interessiert.
Ja.
So, also ich bin einer, den es interessiert, aber das ist genau der Punkt. Du hast es einfach rausgehauen, weil du es sagen musstest, weil du sagst, und das bespiegelt den heutigen Abend mit allem, was wir gesagt haben, mit deiner Karriere bis jetzt und mit allem, was du sagst, ich mache, was ich machen muss, das ist ein Fazit und das ist das Ding, dass dieser Song einfach, ich sag mal, 25 Jahre alt ist oder wie alt auch immer, aber er sagt jetzt schon das aus, was du heute lebst und deshalb feiere ich den noch nach heute Abend noch ein Ticken mehr.
Voll, ich muss den rauskramen. Also,
ja, klar,
aber genau so war es auch, ne? Genau so war es auch. So irgendwie gegen alle Konventionen, gegen alles, was meine Eltern mir raten, was meine Freunde mir raten, einfach meinen Weg weitergehen, irgendwie, das beschreibt ein bisschen den Song.
namens Ich mache, was ich machen muss. Und jetzt muss ich den Titel irgendwie finden.
Genau, das ist ja, das, was du machen musst.
Und geben. Nur für euch auf Spotify laden.
Nein, nur für mich.
Okay, nur nein, für, Spaß nur für Tobi auf ja, Spotify laden.
Noch eine Frage. Nee,
ich mach das. Ich kümmere mich drum. Und, aber du hast vollkommen recht. In dem Moment, als ich das Ding gemacht habe, wo ich natürlich nicht ahnen konnte, wo ich 20 Jahre später oder 25 Jahre später bin, das hat schon ein bisschen beschrieben, wie mein Mindset war.
Ja, es ist auch immer noch aktuell. Und was so. Ich jetzt noch, eine Frage habe ich nämlich zu dem Song. Da ist ein Sample drin.
Nein. Achso, doch. Warte mal.
Am Ende sind sowieso Switches
drin. Da steht nämlich, und jetzt sage ich es einfach mal so, wie ich es verstanden habe, this guy is a wrecking machine. Und jetzt haben Steve und ich darüber diskutiert, ob das heißt, he's a wrecking machine oder he's a record machine.
Also record wie eine Platte.
Ja.
Ich habe gesagt,
ich wünsche, ich könnte euch jetzt voll die geile Story erzählen. Warum,
es geht um keine Story, es geht nur um nein. Das Wort.
Also,
ich habe wahrscheinlich 30 Jahre falsch verstanden.
Heißt das, ey, das, war, das war ein Ding vom DJ Dogtown,
ja.
Den ich jetzt an der Stelle herzlich grüße,
ja.
Bis bald, der auch die Scratches Peter. Von Backstein Moos Pelham gemacht hat.
Haben wir ja. Auch schon erwähnt, ja.
Wir sehen uns bald, Peter.
Ja. Ah, da kommt auch ein Podcast.
Weiß wir sehen, nicht. Vielleicht jetzt. Das weiß er nicht, aber jetzt schon.
Den will ich geil. Hier haben.
Der hat mir das Ding damals reingeballert. Ach, fuck, das ist jetzt 25 Jahre her. Das Guy ist... Ich hätte jetzt gesagt, er sagt Rocket Machine. Oh, ey, ich weiß es nicht mal.
Jetzt haben wir drei Aussagen. Rocket Machine, ich sag Wrecken, also von wegen Wrecken, zerstören.
Ich sag Racket.
Und Tobi sagt Racket-Maschine. Also er ist eine Plattenmaschine.
Ey. Ich weiß es nicht lass mehr. Stehen. Aber tatsächlich, das war einfach nur so, ey, das klingt gut.
Ja, yeah,
und rein. Komm, bleibt jetzt drin und so.
War auch gut.
Tatsächlich auch gut. Möchte ich an der Stelle auch nochmal den Jens Häuser grüßen.
Ja.
Mit dem habe ich damals sogar angefangen, Musik zu machen.
Ja.
Der war auch auf der Liebig-Schule. Und er hat die erste
Chance.
Ja, genau. Da kennt sich einer aus. Mit dem habe ich damals die erste Skizze von dem Ding gemacht und ich habe den Beat dann weitergemacht und wie auch immer, das ist der Beat von Ich mache, was ich machen muss geworden und wie gesagt, den würde ich gerne grüßen. Ich muss echt den Song jetzt rausgraben, ich habe irgendwie gerade mein Maul ziemlich aufgerissen.
Ja.
Vor allen Dingen muss ich ihn auf Spotify hochladen,
ja.
Nur für jetzt den Podcast, aber das mach ich gerne, wenn ich den
Ich nagel dich drauf fest und auf die nächsten 20 Jahre.
Voll, mach das. Macht es. Aber ich finde es gut, wie du das, wie du den Song verstanden hast, weil es war wirklich so. Es gibt keinen Plan. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A. So links rechts gibt's nicht. Ich habe nur diesen Plan A und 25 Jahre später sitze ich hier und mach genau das, was ich quasi vor 25 Jahren mehr oder weniger angekündigt habe.
Ja, egal, was alle anderen sagen.
Voll. Voll so. Also ich fühle das, was du gesagt hast, auch wenn es mein Song war.
Das war meine Interpretation.
Voll. Also ich fühle deine Interpretation. Ich glaube, jetzt wünscht ihr euch einen Song von mir, ne? Ich
hab mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Du hast nicht mehr viel Zeit.
Warum?
Weil
sind wir jetzt hier im Fernsehen, wo die
Rollen
Zeit
gehen abläuft. Runter.
Die Rolle gehen runter. Rollläden gehen runter. Ui. Boah, die Cowboy-Schorle ballern.
Ja.
Ich habe einen kommerziellen Song, den ich mir jetzt auswähle. Und zwar einfach nur den Song, den wir, als wir 19, 18 waren, gehört haben.
Mhm.
In deinem weißen Auto, ich weiß gar nicht mal, was das war.
Opel Corsa.
Opel Corsa, in deinem weißen
Opel Corsa. Es war noch kein Opel Insignia, es war ein Opel Corsa, weißt du.
Als wir zu den Adidas Streetball Challenges gefahren sind.
Ja.
Bin da gab es mehrere Songs, die wir gehört haben.
Ja.
Unter anderem Coolio Gangster Paradise haben wir gehört.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich das Ding richtig geil fand.
Ja.
Heute höre ich mir das an und denke mir, der rappt scheiße.
Ja.
Ist so. Also ja. Irgendwie
ja.
Ist nicht mehr so geil, wie es damals war.
Ja.
Und zeitgleich gab es noch einen anderen Hit.
Ja.
Und der war Lunas I Got Five On It.
Ja.
Den wünsche ich mir, aber nicht die Originalversion, sondern die Remix-Version mit diversen anderen Rappern. Unter anderem Drew Down, E-40.
Sally Cell.
War Sally Cell auch drauf?
Ja, war auch drauf.
Den wünsche ich mir auf die Playlist. Einfach.
der alten Zeiten wegen. Ich erinnere mich, wie wir 18, 19 waren und irgendwie Städte bereist haben und den Song gehört haben.
Super. Ich hoffe, dass der auf, also der Remix auf Spotify, also Lunis Agar Five ist drauf. Ich meine,
das war ja ein Welthit.
Falls der Remix nicht drauf ist, werden wir Drew Down oder Sally Cell oder so
okay,
anschreiben.
Darf ich? Genau, dann schreibt die mal an.
Wir schreiben die an.
Und
wir hören den Podcast ja auch. Und
natürlich, genau. Falls der Song nicht existiert, wünsche ich mir Drew Down, Can You Feel Me?
Den haben wir sogar schon drauf, aber wir packen den einfach nochmal drauf. Den habe ich mir gewünscht.
Okay, das ist cool, das passt.
Als Moses bei uns zu Gast war. Aber passt.
Drew Down, Can You Feel Me?
Ja, habe ich gewünscht. Ja.
Ja, hab ich. Mal, was für einen gleichen Geschmack wir haben.
Ja. Dann möchte ich noch einen hinterher schieben, kurz.
Ja, kurz, ist gut.
Ja, kurz, bei mir geht's kurz.
Ich höre dir
Weil als Vega da war, habe ich mir eigentlich vorgenommen, mir Songs von ihm zu wünschen, aber dann kam er mit den ganzen Sachen aus seiner Jugend um die Ecke und dann habe ich mir andere Lieder gewünscht. Aber ich möchte jetzt noch hinterher schieben.
Was war das für eine Argumentation?
Ne, dass ich mir dann auch Songs aus meiner Jugend gewünscht habe und nicht mehr Songs von ihm.
Okay, verstehe.
Ich wünsche mir nochmal, weil ich den total feier, Dopen 40s von Vega.
Mhm.
Und natürlich aus aktuellem Grund, weil der Beat vom F ist. Und dementsprechend möchte ich den jetzt draufpacken und ich habe André damals gesagt, ich werde schon einen Punkt finden, wo ich den noch draufpacken kann.
Stimmt.
Weil der ist richtig geil, inklusive Video.
Lustigerweise hat mich der Mo heute drauf angesprochen, weil irgendjemand ihn wohl drauf angesprochen hat, dass Insignia ähnlich sei.
Hm. Finde ich auch nicht.
aber was tatsächlich ähnlich ist, das Ding ist ja vom gleichen Produzenten, in dem Fall mir und dem Pascal von Noise Lab.
Ja.
Aber was tatsächlich ähnlich ist, sind die Vocal Effects. Also die Vocal Effekte, die ich da gebaut habe. Und das lässt es irgendwie so
ähnlich
wirken. So.
Ja.
Und ich muss sagen, das liegt am Tempo. Das liegt an diesem Tempo und an der. Also ich nenne es Drill.
Ja,
Musik so.
An der Art der Musik.
Ja. Voll, dass da viele Pausen sind, dass das Tempo um die 70 BPM ist. Und es bietet sich halt an. So für Vocal-Effekte.
Diese Art.
Sein Vater. Also wirklich, mehr ist mehr.
Ja.
Hier noch ein Effekt, da noch ein Effekt, da noch ein Stutter-Effekt so. Und Moses sagt netterweise immer, hier, das hast du erfunden, ne? So und...
Finde ich aber auch ein bisschen.
Doch, ja, also in dieser Menge an Effekten, ja, das bietet, also ist es halt neu so, aber hin und wieder gab es diese Effekte natürlich vorher schon. Ich bin nicht der Vater von Stutter-Effekten, so. Aber, weil er gerade Dope und Fordys gesagt hat und du Insignia, der Kenner könnte erkennen, oh, das sind die gleichen Produzenten, weil die gleichen Vocal-Effekte.
Ja, aber ist es nicht am Ende auch so eine Art Handschrift eines Produzenten? Meinetwegen sowohl bei Vocal Recordings, also bei den Aufnahmen der Rapper oder bei den Sängern oder Sängerinnen, wie auch wenn man Beats macht. Also es gab ja auch eine Phase, ich will jetzt kein neues zu großes Thema aufmachen, aber es gab ja auch eine große Phase oder eine große Zeit, wo Timbaland sehr erfolgreich sehr viele Produktionen gemacht hat für verschiedene Künstler. Und man hat als jemand, der so ein bisschen was von Musik versteht oder sich damit beschäftigt, gemerkt, okay, ey, das ist ein Timbaland-Beat.
Ne? Oder? Ich glaube, das ist die ganz große Kunst als Produzent.
Genau.
Quasi irgendwie eine Art Trademark-Markenzeichen.
Trademark-Markenzeichen setzen, genau.
Genau, das haben halt auch nicht viele geschafft. Das hat Dr. Dre geschafft. Timbaland hat es geschafft.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach.
Genau, und ich würde auch sagen, wenn es am Ende so ist, dass dann jemand sagt, okay, der Song von Vega klingt doch ähnlich wie der Song von Moses.
Obwohl das gar nicht macht, fairerweise.
Stimmt, ja,
ist komplett so. Komplett andere Beats.
Ist so, genau.
So, aber diese Vocal-Effekte machen natürlich diesen richtig. Eindruck. So.
Ey, wenn nee,
es freut mich auch, wenn Moses sagt, ey, hier, ich glaube, du hast es erfunden. So.
Super.
Ich glaube halt, es gab... Vocal-Effekte gab es schon immer, nur diese Musik bietet sich an, komplett zu übertreiben.
Ja.
Komplett hier noch ein Effekt, mehr ist mehr. Ja. So, und das ist passiert. Bei Dope and 40s sowie bei Insignia. Ich will es bar von Vega und Haftbefehl, sowie bei Insignia. Und das macht Spaß.
Ja.
So, wenn ich da bis 3 Uhr morgens noch hier noch ein Effekt, da noch ein Effekt, da noch ein Stutter. Wenn wir das ausstrahlen, die Songs sind draußen, ne? Dann können die
ja.
Interessierten gerne mal reinhören.
Genau, die Interessierten und können gerne vergleichen. Und am Ende sagen, hier, der Typ macht immer das Gleiche.
Hervorsehbar.
Genau. Ja, wir haben es geschafft, Effe. Magst du noch was Verabschiedendes sagen, bevor die Rollläden runtergehen? Fass dich bitte kurz. Danke. Krass.
Hier, Siggi, bring mir doch mal eine Cowboy-Schorle.
Nee, war schön, dass du da warst.
Also ja, also danke, dass ich hier sein durfte. Auch wenn ich nur Ersatzgast war.
Ja.
Das Ding ist, da wir halt History haben, Steve, so. Ich glaube, wir hätten über... Ey, da fällt mir eine Story ein, über die wir gar nicht gesprochen haben. Die Sache mit der... als wir von Polizisten angehalten wurden.
Okay,
in Rödelheim.
Ja,
aber okay. die machen wir vielleicht in ein paar Monaten beim nächsten Podcast.
Wir schaffen so einen kleinen Cliffhanger jetzt für eine Folge, die irgendwann...
Ah, scheiße.
Irgendwann
wir
rauskommen
haben
halt
auch
wird.
Auch viel Scheiße gebaut, muss ja, man leider sagen, gebaut. In jungen Jahren.
Die werden wir nochmal erzählen hier auf jeden Fall.
Nee, also ich... Bleib dran. Super entspannte Runde und ich glaube, so müssen Podcasts sein.
Ja.
So, deswegen, also ich komme gerne wieder.
Musst du jetzt. Also du hast jetzt eine riesen Geschichte angeteasert. Du musst wiederkommen.
Nee, die Geschichte ist halt... Also das Interessante ist, damals war es für mich gar nicht wild, aber rückblickend war die wild.
Ja.
Weil hätte Hard of Heart halt, keine Ahnung, hätte halt einen Schuss fallen können.
Ja.
So hätte halt...
Wow, jetzt haben wir hier ein Fass aufgemacht. Also okay, Effe muss auf jeden Fall wiederkommen. Wir müssen diese Geschichte irgendwann... Wir können ja auch mal zur Not so eine 15-Minuten-Folge machen, wo nur du und ich diese Geschichte kurz erzählen und der Tobi als Zaungast nebendran ist. Das funktioniert nicht. Weiß ich auch gut. Komm, bevor alles hier zu Bruch geht, Tobi, letzte Worte.
Ja gut, die hat der Effe mir ja praktisch schon in den Mund gelegt.
Ja.
Ja, ich habe das schon öfter mal gesagt, so von wegen, wenn ihr Träume habt, verfolgt euren Traum, aber... Ich glaube, Effe hat es nochmal gut in andere Worte gefasst, nämlich zu sagen, wenn ihr ein Feuer habt, das in euch brennt und es davon abhängt, zu sagen, ich gehe ein Risiko ein und wenn das Risiko auch noch überschaubar ist, Leute, geht das Risiko ein. Macht das, wofür euer Feuer brennt. Dementsprechend, es gibt nichts Besseres. Ich meine, ihr habt den Mann gehört. Es geht darum, glücklich zu sein. Nicht unbedingt, wie viel Geld man verdient. Man muss über die Runden kommen, ist klar. Aber es geht nichts darüber, um glücklich zu sein. Dementsprechend folgt euren Träumen, geht weiter, geht die Risiken ein. Und dann wird das passieren oder wird etwas passieren. Denn alles hat einen Grund und alles hat eine... Wie soll ich sagen? Alles...
Hat eine Bestimmung.
Alles hat eine Bestimmung. Sinn. Nee, das ist nichts. Nein, stopp, jetzt hab ich's. Nichts ist umsonst. Man nimmt alles aus und wenn man daraus lernt, das waren Effes Worte, und wenn man daraus lernt, aber ich glaube, am Beispiel von Effe kann man sehen, dass man viel mitnehmen kann und wenn man auch alleine steht mit dem, was man macht, die Leute, die es wert sind, bleiben, auch wenn sie andere Wege gehen, aber man sollte selber glücklich sein und seinen Weg verfolgen und seinen Weg gehen, weil sonst hat es alles keinen Sinn.
Hast du schön gesagt.
Danke.
Tschüss. Effe sagt
du,
tschüss.
Du sagst, jeder muss hier letzte Worte abliefern und du nicht?
Nein.
Muss nicht?
Hallo, das ist mein Job.
Ja gut, ich habe ihn nur gefragt.
Tobi hat die letzten Worte. Also, gehabt gerade. Jetzt
ist
nicht
das
mehr.
Immer, das ist immer so, oder was?
Ja.
Ach so.
Jetzt Ruhe.
Na dann.
Ciao.
Freunde.
Ciao.
Ciao. Oh Mann, Alter. Jetzt habe ich das erste Mal verkackt. We'll be right back.
Hier ist Divi, grüß dich. Der Sigi hier, gell? Hier, ich hab vorhin den komischen Bombenleger-Freund getroffen, der Effe. Ich war im Rödel am Bahnhof, der gar keine Haare mehr auf dem Kopf hier. Ja, der hat gesagt, komm mal vorbei. Im Studio, da bin ich jetzt, gell? Da hab ich deine Karre gesehen, ohne. Sag mal, fährt das Ding überhaupt noch hier? Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Sag mal Bescheid, der Sigi.